Herzlich willkommen zur 830. Ausgabe des Sneakpods. Heute in einer Urlaubswoche mit Gast natürlich und einem Thema, nämlich Atlas, der neue Film mit Jennifer Lopez in der Hauptrolle. Und dazu hat in seinem Battle Mac fully synced Platz genommen Jan Lindemeyer. Hallo.
Ja, Hallöchen. Und mir gegenüber hat aus seinem Mittelfinger ein Schwert ausgefahren, Robert Krüger.
Sag das.
Ja.
Das, ja, so ein Schwert, das könnte ein glühendes noch dazu.
Das sah schon ein bisschen albern aus, oder? Wie wirklich so, also vielleicht nicht statt, sondern als Finger. Einfach an der Stelle, einfach als wächst ein weiterer Finger und dann kommt da halt so eine Klinge raus.
Ja.
Ich weiß auch nicht. Und weitere visuelle Highlights dieses Films.
Rein technisch auch so ein bisschen fragwürdig, weil die Klinge war am Ende, glaube ich, länger als der Unterarm. Ja. So, wo war die vorher?
Teleskopartig.
Ja, genau.
Sie wird ja auch noch zur Peitsche, ich weiß auch nicht.
Ja, genau, das kommt dann. Das passt schon zu meiner ersten Notiz, aber ich glaube, da sind wir noch nicht. Lass doch erstmal zusammenfassen. Du hast das ausgesucht auf Netflix, ganz nagelneu, war es erst am 24.05. und wir nehmen heute hier am 28. auf, also es ist gerade mal 4 Tage auf Netflix. Atlas von Brad Peyton, und du darfst jetzt mal erklären, worum es da geht.
Das hatte ich befürchtet. Erstmal, Brad Peyton ist, glaube ich, der Mann, der hat so in den 2010ern ganz viele von diesen The Rock-Filmen gemacht, die auch so am laufenden Band produziert werden. Rampage und dieser Kram, ne?
Mhm.
Sonst kann ich den Namen auch nicht. Ich hab auch wie immer keinen Trailer geguckt und wusste gar nicht genau, was mich erwartet, außer ich kannte halt dieses Bild von Jennifer Lopez in so einem Battle-Mac. Und das ist im Prinzip auch schon der Kern der Geschichte, der emotionale Kern, glaube ich.
Das ist der Gesamtkern. Da ist nicht.
Der Gesamtkern. Ja. Also wir sind, glaube ich, in so eine Art Zukunft, nahen Zukunft oder so. Sehr viel wird über AI und Roboter gemacht, aber wir erfahren, es gab da mal eine Art von Rebellion oder Krieg, bei der sehr viele Leute irgendwie umgekommen sind. Und jetzt treffen wir die Jennifer Lopez Figur Atlas Shepard, ja?
Aha.
Heißt sie so. Ja. Und sie hat,
Atlas
sie hat
Maru
aus,
Shepard.
Atlas Maru Shepard. Sie hat so persönlich irgendwie, sie hat irgendwie einen Hass auf diese ganzen AI-Sachen und so weiter, ne? Wird nun aber angeheuert, einen AI-Terroristen quasi zu fangen, zu überführen, der immer noch so ein Unwesen treibt, und auf dieser Mission, auf dieser Jagd, kriegt sie eben diesen riesigen Battle-Mac, und es durch eine Verkettung von Umständen kommt es dazu, dass dieses ganze Squad, in dem sie unterwegs ist, nicht mehr zur Verfügung steht und sie eben alleine auf einem unbekannten Planeten in diesem Mac ist, der sich ihr als Smith vorstellt, und dann müssen die beiden sich irgendwie, ja, die beiden müssen sich anfreunden, ihre Differences overcome, du weißt schon, und sie setzt sich mit dieser Figur mit diesem Mac auseinander, in dem sie sitzt, und es wird geballert. Habe ich was vergessen?
Hast du was vergessen? Wir verlassen die Erde. Wir sind ein bisschen, unterwegs in anderen Sonnensystemen. Und ja, es wird viel geballert im Weltraum und dann vor allem auf fremden Planeten, um die KI, also die AI oder beziehungsweise diese, was sind das, Androiden? Nee, sind ja doch irgendwie schon, ne?
Ja, gemischt, teils ja, teils sind es nur irgendwie Programme, teils sind es irgendwelche, teilweise sind es aber auch wirklich diese Roboter-Menschen, Androiden mit Schwertmittelfingern.
Ja, genau. Mark Strong haben wir noch unter den bekannteren Darstellern.
Stimmt.
Der spielt so den General, der sie da im Wesentlichen in den Einsatz schickt. Ist am Anfang und am Ende des Films ein bisschen zu sehen und in der Mitte eigentlich weitgehend abwesend.
Und den Schwertmittelfinger-Antagonisten, den kennen wir auch. Das ist hier Simu Liu, das war doch der war in Shang-Chi, der war in Barbie gerade. Mhm. Also das Gesicht kannte ich auch.
Ist auch schön, wenn der so von so einem Blockbuster, echten Blockbuster wie Barbie, da, wo irgendwie Ryan Gosling gegenübersteht und so weiter, und dann kommst du hier in Atlas.
Ja, aber ich sag mal, also allein so von der Größe des Budgets, 100 Millionen habe ich gelesen. Atlas. Ja.
Ja, dann lass uns doch mal in die Bewertung einsteigen. Sind das gut investierte 100 Millionen gewesen? Was denkst du?
Also die meiste Zeit habe ich mich wirklich gefragt, ob es so eine Art Meta-Gag ist. Weißt du, ob irgendwann rauskommt, der Film ist eigentlich von der AI geschrieben, das ist ein Film im Film. Also, weißt du, was ich meine? Ne?
Ja, also es war so. Hätte mich sehr gefreut, wenn das so gewesen wäre.
Er hat dieses unfassbar generische, man kann es gar nicht beschreiben. Also es ist so, was wir einer AI vorwerfen. Ich sage hier, AI, schreibt mir ein Gedicht oder mach mir einen Film oder so, ja?
Ja.
Dann das, was wir daran immer kritisieren, ist, dass es nur aus Versatzstücken zusammengesetzt ist und das aber eindeutig. Du kannst ja manchmal sogar die Signaturen der einzelnen KünstlerInnen erkennen bei einem AI-Bild. So, weißt du?
Ja.
Und hier war es so. Beispiel, hast du Mass Effect gespielt, die Videospielreihe?
Nein.
Also da heißt er, also erstmal heißt er ja die Hauptfigur auch Shepard. Und jetzt bitte ich dich zu googeln, Mass Effect Atlas. Ja? Der Atlas ist ein Gegnertyp in Mass Effect.
Ich google.
Und beschreib mir, was du siehst.
Okay. Ja. Ja, ich sehe den Battle Mech. Aus dem Atlas. Das ist
präzise der Battlemech aus dem Film. Und es ging mit ganz vielen Sachen so. Erst dann gab es diesen Kampf im Hangar, das war so, ja, das ist jetzt nochmal Aliens. So, weißt du, also nichts war auch nur ein bisschen originell, hatte ich so wissen.
Das war so mein Hauptproblem. Sieht wirklich eins zu eins so aus. Das ist wirklich so aus, oder?
Und die kann man auch, wenn man irgendwie so ein Hacker-Charakter ist in Mass Effect, kann man den auch übernehmen, diesen Mech, und der fühlt sich auch von innen so an. Und dann, weißt du, wie in dem Film, wie sie die steuert, das sieht genau aus wie bei Pacific Rim einfach. Also es war so, man hat sofort die Versatzstücke sogar zuordnen können. Da wird ins Auge gebohrt wie bei Dead Space. Und es gibt immer noch so ein Dutzend weitere Sachen. Auch einfach nicht mal den Willen gehabt, das irgendwie zu verändern, sondern es stand einfach so aus Versatzstücken. Das war ein Eindruck, den bin ich nicht mal losgeworden. So die ganze Zeit. Und dann ist halt, ja, an Charakterisierung, sie trinkt gern Kaffee. Krasser Charakter. Weißt du, wie ich meine?
Ja, total.
Also insgesamt hat es mir einfach so ein bisschen gefehlt. Und das war so, ja, die Gesamtstimmung und auch die Optik war dann so ein bisschen zusammengewürfelt. Und das ist so vielleicht mein Hauptkritikpunkt erstmal. Und die Story macht ja auch nichts Großes. Also ich mag Asimov, so, weißt du? Und das sind ja im Prinzip interessante Geschichten. Aber wenn ich das erzähle, dann kann ich, also wir wissen ja heute, 2024, wissen wir noch ein paar mehr Sachen, als Asimov wusste. So, weißt du? Also so, wie sich Technik und wie sich KI wirklich entwickelt hat. Man könnte die Frage interessant gestalten. Aber es wurde nicht so richtig gemacht. Und das ist vielleicht so mein erstes Fazit.
Total. Und die Sachen, gerade Dinge runtergeworfen, weiß allerdings gar nicht was. Es hat nur sehr laut gescheppert.
Atlas Shepard.
See what you did there. Also mal jetzt unabhängig von diesen Versatzstücken, die von irgendwo anders geklaut sind, jetzt, das macht es natürlich noch alberner. Wie du sagst, die Story an sich ist ultra dünn. Also sie hat keinen Bock auf KI aus Gründen, die wir irgendwann später erfahren. Sie ist irgendwie perfekt, die perfekte Person, um diesen KI-Bösewicht zur Strecke zu bringen, aus Gründen, die wir später erfahren. Und sie mag KI nicht, also wird sie mit einer KI verpaart, quasi in diesem Battlemech, damit wir diesen Reibungspunkt haben. Und dann wirfst du da unfassbar viel, unfassbar scheiße aussehende CGI drauf, die einfach alles sieht aus, im Grunde wie Computerspiele. Und bei Computerspielen, da akzeptiere ich diese Optik, weil das ist man so gewöhnt, ja. Computerspiele kommen erst jetzt gerade irgendwie da an, wo man die CGI nicht mehr als solche erkennt. Und waren die letzten 50 Jahre, sahen sie immer irgendwie artifiziell aus. Aber bei Filmen ist es eigentlich andersrum. Die entwickeln sich jetzt gerade zurück irgendwie, ja. Mit schlechter, billiger CGI sehen Filme, die eigentlich die letzten 100 Jahre immer fotorealistisch aussahen, sehen jetzt plötzlich nicht mehr so aus. Und das ist irgendwie eigentlich auch nicht mehr nötig heutzutage. Heute kann die CGI richtig, richtig fotorealistisch aussehen, tut sie hier nicht. Und das ist komplett inhaltsleer. Die laufen da rum, die Bösewichte sind farblos, der komische Kollege brüllt die ganze Zeit irgendwelche Sprüche, aber gleichzeitig so richtig, also dieser Typ, der am Anfang irgendwie Zweifel an ihr äußert und dann taugt selbst das nicht mehr zu einem Reibungspunkt, dass die noch irgendwie mal, die sind dann auch irgendwie kuschellieb miteinander und es ist alles so, jede Möglichkeit dieser Story noch irgendeine Dimension zu verleihen, ist einfach liegen gelassen worden, damit Jennifer Lopez die ganze Zeit in Großaufnahme schwitzen, schreien und leiden kann und durch diese fremde Welt die Blumen platt trampelt und im Grunde nichts damit anfängt. Und dann die innere Logik, die der Film vielleicht noch an irgendeiner Stelle hatte, so was die KI kann oder ja, dass die auch, die kommen auf einen fremden Planeten und fangen dort an, sich zu replizieren, bauen aber weiter irgendwie Leute, die wie Menschen aussehen, mit Haut und Haaren und so. Also das ist ihnen wichtig, dass sie das replizieren, diese KI-Armee. Und gleichzeitig hat sie offensichtlich dort irgendwie Ressourcen ohne Ende, um gigantische Armeen von Bots aufzubauen, braucht dann aber trotzdem dieses Schiff, um an so eine Bombe von den Menschen zu kommen. Es ist alles so, alles, die innere Logik ist so kaputt. Und dann diese Sache mit dem Schwert und so weiter, also in diesem Kampf am Ende, diesem Schlusskampf, alles, was wir über die Welt gelernt haben, scheint dann auch nicht mehr zu gelten. Auch bei den anderen Toten mit den Max sind die Scheiben zerschossen. Bei ihr sind die Scheiben unzerschießbar und kriegen was weiß ich wie viele Kugeln von denselben Gegnern ab. Und die Scheiben gehen nie kaputt. Bei den anderen sind die zerbrochen, wo man so und Schusslöcher drin, wo du dann so denkst, ja, also offensichtlich können die da reinschieben, aber die können doch nicht. Egal, über was du nachdenkst, du rennst immer sofort von so einer Mauer von unlogischem Scheiß.
Also,
und ja. Die Zeit, die ich dafür hatte, darüber nachzudenken, ist ja auch schon wieder so ein Zeichen, dass eigentlich die Geschichte nicht mich mitgenommen hat, dass ich da sitze und über die Scheiben nachdenke.
Je mehr du das sagst, ich finde, glaube ich, Konsistenz ein wichtiges Thema, weil, weißt du, ich mag ja Fantasy, ich gucke ja sowas auch gerne. Und da kann man ja auch mitfiebern bei so einer Schlacht oder bei so einem Kampf, ja. Wenn man halt das Gefühl hat, man hat die Gesetze des Universums verstanden, so, weißt du? Ich weiß, was irgendwie, exakt, also ich genau. ich weiß, Gandalf kann irgendwie Licht machen und kann irgendwie die Herzen der Menschen bewegen, aber ich weiß, der vollbringt auch keine plötzlichen Wunder, so, weißt du? Das heißt, ich weiß, wo irgendwie da die physikalischen Grenzen dieses Universums sind oder so.
Genau.
Und das hier eben gar nicht, weil, ne, ich habe das Gefühl, wenn ich einmal eine Scheibe sehe, die bei so einem Schuss zersplittert, dann erwarte ich, dass bei demselben Schuss die anderen Scheiben auch Schaden nehmen, eigentlich. Und genau das ist, finde ich, nicht, das betrifft ganz viele kleine Details und wer da irgendwie wo atmen kann und so. Ne? Es scheint dem Film völlig egal zu sein. Das fand ich sehr schade.
Genau. Und wenn dann am Schluss aus seiner Hand einfach dieses glühende Schwert, was sich dann in eine Dings verwandelt, dann sind halt offensichtlich in dem Endkampf nochmal sämtliche Dinge, die wir vorher gelernt haben, einfach nochmal extra.
Ja, was mal kann dieses Schwert dann den Mac einfach durchschneiden, mal kann der Fuß von ihm das abblocken und es ist so, also
genau.
Das ist genau so eine Kampfszene. Ich meine, so, da weiß ich einfach nicht, wo jetzt die Stakes sind, was passieren kann. Das ist nicht so richtig geil zum Zugucken.
Und das ist dann auch der Moment, wo du dann wirklich einfach abschaltest und es dir einfach egal ist. Also ich habe dann hier aufnotiert, als das Finale ist kompletter Bullshit und CGI sieht scheiße aus, ja genau. Ich wusste dann auch nicht mehr, was man sitzt dann da die Zeit ab, bis das Ding zu Ende ist, irgendwie.
Leider ja. Also, es hat sich nicht so unendlich geschleppt. Wir waren dann doch relativ schnell fertig mit den 2 Stunden, so okay. Aber viel Substanz war halt auch nicht da. Und ich finde es so schade, weil die Story das eigentlich hergegeben hätte. Oder die stellt ja interessante Fragen. Aber ich glaube, die Story, also, dieser Film weiß gar nicht, was er für interessante Fragen stellt. Weißt du, ich meine? So, also.
Ja, das ist eine gute Theorie.
Klassische Asimov-Geschichte geht ja irgendwie so, ja, eins dieser Gesetze gerät mit sich selbst in Konflikt, so, ja, du musst die Menschheit schützen und dann erkennt der Roboter aber, die Menschheit ist einfach ätzend und es wäre besser, sie fast komplett auszulöschen oder so, weißt du, oder,
ja,
ich muss meinen Besitzer schützen, aber der ist gerade dabei, sich selber Schaden zuzufügen, also halte ich ihn auf oder so, weißt du, so funktioniert es ja, da werden immer verschiedene Lösungen angeboten. Plus, hier kommt ja eigentlich noch die Idee oder die neue Komponente dazu von, ja, was ist, wenn, ne, it swings both ways, was ist, wenn AI und Menschen auch voneinander lernen, miteinander verschmelzen, quasi eine dritte neue Daseinsform entsteht oder so. Das ist übrigens das sogenannte grüne Ende bei Mass Effect. Aber das wird irgendwie nicht besprochen. So, das kommt ja dann gar nicht vor. Also am Ende wissen wir klar, sie synkt sich jetzt doch mit dem, obwohl sie ihn eigentlich scheiße findet. Und was ist dann am Ende das Fazit? Weiß nicht. Vertrau KI oder also so richtig, werden diese Themen nicht bearbeitet. Ne?
Ja, genau. Und das auch dieses, wenn wir da erstmal 100% in Sync sind, dann werden wir oberkrass besser werden, als wir als Einzelteile sind. Und ich sehe so, ja, die anderen 25, die da tot in dem Wald liegen, die waren auch alle 100% synkt. Hat ja richtig weit getragen. Und dann ist sie irgendwann synkt. Und außer, dass wir dann so ein bisschen Head-Up-Display sehen, ist dann auch nicht viel mehr so. Also denkst du so, jetzt kommt,
ja,
jetzt sehen wir mal, was da passiert, wenn man so gesynkt ist und so, jetzt kann sie da das Head-Up-Display sehen. Huhu.
Und eigentlich sind da irgendwie interessante Fragen, also die sogenannte Prämisse, die liefert interessante Fragen, aber der Film hat sich einen Scheiß dafür interessiert.
Genau, und die Fragen, die er stellt, so mit, ja, wir haben irgendwie Roboter und die KI, die könnte dann irgendwann self-aware werden und wie können wir die kontrollieren? Das sind alles so Themen, wo du das Gefühl hast, jemand hat irgendwie Google News aufgemacht und hat mal so AI in die Suche eingegeben und hat die BuzzFeed-Artikel von den letzten 6 Monaten gelesen und daraus ein Skript versucht zu schreiben, aber halt nicht viel mehr als eine Woche Zeit gehabt. Das ist so naheliegend irgendwie alles. So
schon, das ist immer der erste Gedanke.
Was man sich greift, jetzt gerade thematisch, wenn man das, und dann natürlich noch so ein bisschen Umweltverschmutzung und Menschen machen die Erde kaputt und so, das muss natürlich alles mit reingearbeitet werden, damit es sich aktuell anfühlt oder so. Ich weiß nicht genau, was da der Gedanke dahinter ist.
Der Film versucht sehr stark aktuell zu sein, aber hat irgendwie nichts beizutragen.
Das ist schon schade. Das ist wirklich furchtbar.
Ich habe noch eine Theorie. Ja. Ich glaube, der Film ist tatsächlich von einer AI geschrieben, weil die Writing Credits sind zwei Männer, die nur diesen einen Credit haben. Und über die man nichts rausfindet. Also vielleicht.
Du bist da was Großes aus der Spur.
Das sind einfach Decknamen. Ja.
Die haben auch Fotos. Meinst du, die sind von der AI generiert? Ah,
verdammt. Ich habe hier auf Letterboxd hatten sie gerade keinen. Okay, vielleicht sind einfach diese beiden Männer auch von der AI generiert.
Also Aaron Eli Kulet oder wie der heißt, der hat noch andere Credits in der IMDb.
Na gut. Aber vielleicht sind die auch gefaked. Das ist ja immer so, weißt du, wenn man eine Hausarbeit kriegt, die irgendwie von der AI geschrieben wurde, merkt man es vor allem bei den Fußnoten und bei den References.
Hast du da Erfahrung mit? Hast du sowas?
Ja, also ich habe selber noch keine bekommen, aber es wurde schon mal besprochen und das, also in einem größeren Rahmen, und auch so Beispiele gezeigt wurden und so weiter oder jemand was zur Diskussion gestellt hat und so. Und das ist mal ganz spannend, dass halt, also Formulierungen klingen dann manchmal ein bisschen fishy von mir aus, das passiert Leuten, die es selber schreiben auch. Und wirklich spannend wird es so, wenn so Listen so, also weiß nicht, lass dir mal, also faktische Listen einfach, lass dir mal, schreib mal ChatGPT hier, gib mir Publikationen zu dem Thema. Dann gibt es 2, 3, die echt existieren und dann ist der Rest halt so gern zusammengewurschtelt oder so. Also so weit sind zumindest die Modelle, die wir haben, oft nicht, die benutzt werden. Da merkt man sehr stark, dass das ganz oft Quatsch ist. Das heißt vielleicht, also ne, wenn du jetzt schreibst, ja, schreib mir alle Filme von Clint Eastwood, dann sind einige dabei, die er wirklich gemacht hat, aber auch einige ausgedacht und einige, bei denen er nicht dabei war. Und genauso funktioniert es, glaube ich, mit wissenschaftlichen Publikationen auch. Und warum soll es nicht mit Filmcredits auch so sein? Also zumindest die Systeme, die benutzt werden, sind da eben noch nicht, dass sie verstehen, was irgendwie mit faktischer Richtigkeit auch gewollt sein könnte oder gemeint sein könnte.
Das war neulich in bei Bits und so hatten sie irgendwie das Thema, dass die AI sollte ein Reiseplan für Wiesbaden schreiben, war ein Test, den der eine Kollege da, der Leo Becker, gemacht hatte. Und er meinte, das Ergebnis war auch ziemlich gut und das sollte wie so eine Art, was mache ich an einem Wochenende in Wiesbaden sein, und dann hat das Ding auch Restaurantempfehlungen mit reingemacht und hat irgendwie von einem spektakulären Restaurant auf dem Hügel mit Rundumsicht und das dreht sich und was weiß ich geschrieben und so, und er meinte, das gibt's halt nicht. Das hat es sich einfach komplett herbeifantasiert, obwohl die anderen genau Sachen eigentlich eine ganz gute Empfehlung waren. Und dann habe ich, als ich den Podcast gehört habe, habe ich gedacht, das probiere ich jetzt mit Frankfurt und habe für Frankfurt quasi eine ähnliche Frage gestellt und habe gesagt, ich möchte auch, dass du mir einen ganzen Tagesplan für 2 Tage aufstellst und auch abends jeweils, wo ich essen gehen kann. Mhm. Und dann hat es auch Empfehlungen ausgesprochen für Restaurants, die ich auf Google Maps nicht finden konnte, die es nicht gibt. Und hat mich auch in Straßen geschickt, die es nicht gibt, die aber frankfurterisch klingen, weil es einfach irgendwie so den Schaumainkai und den Schaumainkai gibt es ja. Und dann hat es halt irgendwie noch eine Kellerstraße dazu erfunden und hat dann die Schaumain-Kellerstraße gebaut, in die es mich schicken wollte, die es nicht gibt.
Die könnte es geben, ja.
Genau. Und du liest es so im ersten Augenblick und denkst dir, nie gehört, aber ist vielleicht eine Seitenstraße oder so, weiß ich ja nicht. Und dann habe ich Google Maps so, nein, gibt's nicht, ist einfach, hat es sich ausgedacht. Ja. Und auch dieses Restaurant hieß irgendwie komme ich nicht mehr drauf. Irgendwie sowas wie zur Laterne oder sowas oder zur Lampe oder irgend sowas, gab's auch nicht. Und das ist dann einfach so dazwischen reingemischt und deshalb, ja, verstehe ich gut, was du meinst mit den Listicles, dass die auch nicht funktionieren.
Und damit hast du jetzt schon mehr interessante Sachen über AI gesagt als dieser Film.
Oh Gott, das war gar nicht meine Absicht. Aber ja, leider. Leider.
Ja, ich glaube, wir sind nicht so zufrieden, kommt raus, ne?
Nee. Vor allem auch diese. Am Anfang gibt es ja so einen relativ geilen Kampf in so einem Haus, wo sie irgendwie den ersten Agenten, stimmt, ja, irgendwie festnehmen. Und da hatte ich so Matrix-Vibes irgendwie so. So ein bisschen der Bösewicht, dieser Computertyp, ist halt so irgendwie, scheinbar Kugeln können ihm nichts anhaben. Am Schluss kriegen sie ihn irgendwie dann eher mit so einer EMP-artigen Sache. Und das fing an sich da so gut an. Da dachte ich so, okay, wir haben jetzt hier so AI-Roboter, Commander Data-Bösewichte. Und die sind voll krass am Kämpfen und so weiter. Und das war noch so eingebettet in unsere Welt, was man so verstehen und relaten kann. Und der war halt so voll der Über-Soldier, obwohl er eigentlich nur ein Typ in einem Anzug war. da fand ich es noch geil, so. Und ab dem Augenblick, wo sie dann irgendwie da ins Weltall soll, baut es hart ab, das Ding.
Es ist tatsächlich so ein bisschen der Matrix-Gedanke, ne? Weil das können die Matrix-Filme, die aus den 90ern sind, eigentlich ganz gut. Die Idee von, wie kämpfst du auch mit einem Antagonisten, der nicht körperlich ist und nicht zwangsweise körperlich, ne? Also er erscheint wie ein Mann im Anzug, aber kann auf einmal auch überall sein oder so. Ist da was anderes, weil sie in dem Programm drin sind.
Ja.
Das verstehen die Filme ganz gut. Und ich dachte, auf sowas will auch dieser hier hinaus.
Genau. Ja.
Tja.
Was machen wir da für einen Knopf dran?
Wir haben noch gar nicht über das Familiendrama gesprochen, das ich noch abspiele. Ich glaube, das ist auch gar nicht so wichtig.
Ach so, ja. Ja, das wäre auch ein Spoiler, glaube ich, wenn wir da jetzt drauf eingehen.
Man sollte den Film auf jeden Fall selber gucken. Also ich habe hier auf Letterboxd habe ich eine 1,5 gegeben. Das wäre eine 3 in eurem System. Das kommt jetzt ein bisschen niedrig vor, weil es so unfassbar ärgerlich gar nicht war, sondern nur langweilig. Aber vielleicht doch gerechtfertigt.
Nee, ich habe hier in meiner Notiz steht wortwörtlich, habe ich so gestern Abend aufgeschrieben, Peace to the Fallen, 3 Punkte.
Dann sagen wir Peace to the Fallen, 3 Punkte. Sind uns einig. Ja, haben wir schon irgendeinen guten aktuellen Film über KI? Der hier war es nicht.
Ist eine gute Frage. Wir hatten doch erst neulich irgend sowas, oder?
Ich weiß nicht mehr.
Ich auch nicht. Da bin ich mit der Frage, überraschst du mich jetzt gerade von der Seite?
Okay. Frag doch mal ChatGPT.
Ja. welche Filme behandeln das Thema AI und sind nicht scheiße? So, mal gucken, was es sagt. Bla, 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 bla. Visuelle Effekte, bla, bla. Ex Machina schlägt er als erstes vor.
Ja, schon.
Her.
Im Prinzip.
Blade Runner, beide Teile. Okay. AI von 2001.
Ah, der Spielberg.
Ja. Matrix, 1999.
Durchaus.
Ghost in the Shell.
Mhm.
I, Robot.
Die gibt's ja alle wirklich. Die sind teilweise wirklich gut.
Und dann Westworld.
Ah, ja.
Und damit erschöpft sich die Liste hier jetzt.
Also, ich hatte zu wissen auf einen gehofft, so aus den letzten 2-3 Jahren, seit das Thema wirklich nochmal sich verändert hat, aber.
Ja, da war jetzt noch nichts dabei, ne?
Kennst du das Quasi-Remake von Westworld? Nein, also.
Die Serie?
Michael Crichton, nein, ein anderer Film, der so ähnlich ist. Michael Crichton hatte nach dem Erfolg von Westworld quasi die Aufgabe, oder er hat ein ähnliches Drehbuch nochmal gemacht. Wo das dann aber nicht irgendwie so eine Westernstadt ist, sondern so Haushaltsgeräte, die rebellieren. Und der Antagonist ist Gene Simmons von KISS. Runaway oder so heißt der Film. Fantastisch. Also quasi die Budget-Variante von Westworld ein paar Jahre später. Großartiger Film.
Okay.
Ich weiß nicht, ob das jetzt ein guter Film über AI ist, aber Empfehlung geht raus.
Leave the World Behind hatten wir doch hier auch im Sneakpot besprochen.
Stimmt, den gibt es.
Und das war so ein bisschen AI mit drin, mit so reingemischt. Weil man war sich ja nicht so sicher, was da genau los ist, aber genau.
Da fand ich das offene Ende wieder ein bisschen unbefriedigend.
Ja. Auch ich mochte den eigentlich, glaube ich. Ich erinnere mich nicht mehr, was ich gegeben habe. Doch, ich sehe es gerade 7,5 Punkte. Bei The Creator, das war mehr so eine Westen gegen Osten Sache, gell?
Tja, klingelt was. Habe ich theoretisch auch gesehen.
Ja, man erinnert sich dann immer nicht mehr. Nun ja. Gut. Ja, lass uns trinken, komm.
Lass uns trinken. Also ich glaube, das Problem haben wir schon angesprochen. Das einzige Getränk, das prominent gefeatured und immer wieder gefeatured wird, ist Kaffee.
Richtig. Und der wäre jetzt kalt, wenn wir das jetzt gemacht hätten. Außer wir machen irgendwie Espresso-Martini oder sowas. Aber dafür hatte ich jetzt auch nicht Lust, das vorzubereiten. Aber du hast gesagt, du hast dir was ausgedacht.
Ja,
wahrscheinlich
auf.
Bist du viel näher dran als ich.
Ich hatte noch so ein von Koskenkorva, so einen finnischen Kaffeelikör da. Den trinke ich aber nicht, weil ich finde eigentlich, ich trinke gar nicht so gern Kaffee und mag diesen Geschmack gar nicht so gern. Ich hab was Ähnliches, was Vergleichbares, vergleichbar Seltsames. Ich habe kein Bier, das steht groß drauf, weil Reinheitsgebot und so in Deutschland, du weißt schon.
Mhm.
Ich habe ein Imperial Coffee Chocolate Cream Stout, also alles, was man in Stout tun kann, von Paxbräu.
Das klingt gut.
Ich habe schon mal getrunken, ich finde es gar nicht mal so lecker. aber ich die machen wesentlich bessere Sachen. Ich habe auch das Weizen noch mitgenommen und freue mich jetzt schon fast nach der Flasche hier aufs Weizen umzusteigen. Wobei ich im Weizen-Business auch ganz neu bin. Aber jetzt gibt es das Coffee Cream Chocolate Stout und so.
Okay. Ich hatte mir gedacht, also wie gesagt, du hast es ja eben schön dargelegt, außer Kaffee kommt eigentlich nichts vor. Insofern hatte ich jetzt keine weitere Assoziation. Was trinke ich jetzt? Ich dachte nur, der Film ist so schlecht, da muss größenordnungsmäßig viel Alkohol rein. Und ich hatte Lust auf Gin Tonic. Also habe ich das zusammen kombiniert zu Gin Tonic mit Sipsmith VJOP. Und der hat 57,7%.
Bumst.
Und jetzt stelle ich gerade fest, dass ich kein Glas habe. Aber ich habe ein Wasserglas. Warte, ich muss mein Wasserglas austrinken, dann kann ich das da drin bauen. In der Zwischenzeit kannst du ja mal anfangen, über Mabo Roshi zu reden. Und ich versuche, mein Wasserglas leer zu stürzen, damit ich das hier zusammenbauen kann.
Ich muss ja auch noch parallel einschenken. Ich hoffe, ich kann das. Ich habe den hier so auf die Liste getan, Mabo Roshi von 95. Ist quasi nur so der kleine Teaser, der erste Teil. Ich mache ja, du weißt ja, ich mache gerne so chronologische Großprojekte. Wenn mir irgendwas gefällt oder irgendein Regisseur, dann sage ich, okay, ich gucke jetzt alle Filme von dem. Das ist in diesem Fall so. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was von ihm gesehen habt. Hirokazu Koreeda.
Der Name sagt mir was.
Bekanntester Film, glaube ich, Shoplifters. Letztes Jahr Broker, jetzt gerade Monster im Kino.
Aha.
Ich kannte zwei, ja?
Ne, erzähl es mal weiter. Ich muss noch gucken, ob ich was
von ihm kenne. Ich kannte zwei oder drei Filme von ihm dann irgendwie und die haben mir beide so gut gefallen. Ich glaube, ich habe 5 und 4 Sterne oder bei 3 Filmen oder so rausgegeben, was so, ja, okay, das ist es. Der Typ gefällt mir so gut, ich gucke jetzt alles von dem, dann mache ich das ja gerne und habe zu nach und nach die Filme zusammengeklaubt. Teilweise gibt es sie auch nicht mal online und dann nicht mit Untertiteln oder so, deswegen habe ich irgendwelche antiquarischen DVDs mir teilweise besorgen, welche Boxen, habe jetzt so die ersten paar zumindest da und gucke jetzt gerade chronologisch alles von Koreeda. Und sein allererster Film ist eben Mabo Roshi von 95. Ist auch, glaube ich, der einzige, wo er nicht selber das Drehbuch geschrieben hat. Trotzdem fand ich es total schön, habe auch schon viel so von seinen Themen wiedererkannt. Ich glaube, das Thema, was ich in den Filmen durchsehe, die ich jetzt bisher alle kenne, ist eben ja Familie, aber vor allem so Wahlfamilie. Und man ist irgendwie, man findet sich irgendwie und kommt dann mit dem aus, was man da findet und ist irgendwie lieb zueinander. Und so ein bisschen, ja, am Ende gibt's immer noch die Liebe und das, weißt du, und das ist einfach so ein, das sind ganz oft einfach sehr, sehr, sehr warme Geschichten. Irgendwie,
das klingt sehr japanisch.
Menschen sehr positiv einfach sehen. Und sowas gucke ich total gerne. Das ist für mich so ein bisschen das Gegengift zu diesen ganzen garstigen Filmen, in denen sich immer nur gekloppt wird. Und der hier war auch schon so. Der ist eigentlich im Grunde sehr traurig. Ist eine Geschichte über, ja, Spoiler, aber es passiert in den ersten 10 Minuten, über den Suizid eines Mannes und im Prinzip die Ehefrau mit dem kleinen Kind bleibt zurück und fragt sich die ganze Zeit, warum hat er sich denn, also was war denn eigentlich los? So, sie hat es vorher nicht geahnt. Und da passieren ganz viele Sachen. Sie zieht in so eine kleine Hafenstadt zu einem anderen Mann, mit dem offenbar die Hochzeit auch nicht so richtig freiwillig war und hat dann noch irgendwie da auch noch ein zweites Kind dann von ihm und so. Und es wird ganz oft wird einfach wenig gesagt, das wird nur beobachtet und kontempliert oder so. Aber es ist trotzdem einfach ein unfassbar schöner Film. Super, super leise und so. Und schon irgendwie super traurig, aber trotzdem eben das Geile, wie warm und positiv der Menschen einfach sieht. Das hat mir so einen Spaß gemacht. Das war richtig, also Spaß gemacht vielleicht bei so einer Art von Film, der falsche Ausdruck, aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Mhm. Das war ein extrem berührender Film, richtig schön. Und eigentlich passiert gar nicht viel und am Ende ist natürlich so, dass alles offen bleibt und dass vielleicht eher das Fazit ist, manchmal gibt's keine Antworten auf die Fragen oder so. Trotzdem fand ich das hier sehr, sehr befriedigend, einfach mit wunderschönen Bildern und diesem Hafenstädtchen und ganz viel die Landschaft angucken und eigentlich nachdenken. Das war ein ganz toller Film. Und das hat mir so, so gut gefallen. Auf eine Weise viel weniger positiv als die späteren Filme von ihm, die ich kenne, aber trotzdem mit genau diesem Gefühl und dieser Liebe, die immer da ist und immer besprochen wird. Das fand ich ganz geil. Und dem habe ich jetzt einfach mal 4 von 5 Sternen rausgeballert und freue mich jetzt auf den nächsten. Und ich dachte, ich spreche das Thema mal hier so an, weil ich ja doch noch das ein oder andere Mal hier möglicherweise zu Gast bin. Dann kann ich immer so das Koreeda-Update machen, wenn ich mal wieder einen gesehen habe. Das ist also der erste und ich würde direkt sagen, große Empfehlung.
Sehr gut. Ich versuche gerade rauszufinden. Ich weiß, dass wir hier schon drüber geredet haben. Ich glaube, es war allerdings meistens die Claudia, genau, zum Beispiel. Ja. In Folge 532 sprach sie über Like Father, Like Son.
Ah ja, den habe ich noch nicht gesehen.
Das ist von Koreeda. Und ich meine, dass sie da vielleicht auch noch weitere besprochen hat, aber das finde ich jetzt auf die Schnelle nicht.
Ich finde euer Archiv schon stark genug, wie es ist.
Ja, manchmal nicht ganz perfekt vertaggt und dann mit der Suche manchmal ein bisschen schwierig, ja, wenn man nicht genau weiß, was man eingeben soll.
Also die Filme, die ich kenne, Shoplifters mochte ich sehr gerne. Broker hat mich sehr umgehauen letztes Jahr und dann habe ich, also die Entscheidung, jetzt alle Filme zu gucken, fiel nach Our Little Sister von 2015, der wirklich wunderschön war. Und dieses Thema auch wirklich verdichtet und einfach so ein Jahr auch diese zusammengewürfelte Patchwork-Familie quasi begleitet. Wunderschön. Also seitdem bin ich voll drin, habe richtig Bock auf die anderen Filme. Auch den ganz neuen von ihm, der jetzt irgendwie gerade im Kino ist.
Shoplifters, also, im Übrigen bei uns in Folge 610 besprochen, auch von Claudia.
Ja. Guter Geschmack.
So, ja schön, dann freuen wir uns auf das Korea-Update, wenn du immer mal wieder reinschneist, genau, wunderbar. Dann, du sagtest eben, du machst immer so Großprojekte.
Ja.
Und eins davon konnte man auf BeReal beobachten. Das ging einen ganzen Tag, oder? So habe ich das zumindest verstanden.
Manche Sachen gehen den ganzen Tag. Du willst auf den Herr-der-Ringe-Marathon hinaus.
Ja, genau, auf den möchte ich hinaus. Es war am Wochenende irgendwann, glaube ich. Und BeReal kam schon relativ früh morgens. Und ich dachte mir so,
pünktlich morgens zum ersten Teil des BeReal, ja.
Genau, und ich dachte mir so, okay, cool, ich bin wach, weil wenn es 10 Minuten vorher gekommen wäre oder 20, dann hätte ich noch geschlafen. Und dann saß ich da so an meinem Frühstückstisch und dann sah ich dein Bild und bei euch lief schon der Fernseher. Und dann dachte ich so, boah, so früh, ich bin ja gerade aus dem Bett und die guckt schon Fernsehen, so, da habe ich noch nicht verstanden, was da folgen würde.
Ja, und das gehört halt zur Technik, weil überleg einfach mal, diese drei Filme in der Extended-Version gehen insgesamt über 12 Stunden, glaube ich. Man kann ein bisschen abziehen, weil der Abspann geht immer 30, 40 Minuten, ja.
Ja.
Trotzdem ist es ernsthaft lang. Und das war jetzt auch so, ich habe lange das nicht mehr im Marathon-Format gemacht. Wir waren auch eine größere Gruppe und ich wurde so ein bisschen danach gefragt, nach meiner Einschätzung, weil ich war halt die Person in der Runde, die schon mal einen gemacht hat, der nicht schlecht ausgegangen ist, im Sinne von, man zerstreitet sich am Ende oder man schläft ein oder man geht ohne den dritten Guck zu haben auseinander, du weißt schon. Mhm. Wir wollten es wirklich auch mal machen, so alle drei am Stück, habe ich auch lange nicht mehr gemacht.
Wie viele Leute wart ihr?
Wir waren, ja, also 5, 6 Leute, die ganze Zeit da waren, plus 1, 2 ZaungästInnen.
Okay.
Den ersten oder dritten Film, ein guter Freund, nennen wir ihn Anselm, musste irgendwie abends, der wollte irgendwie DFB-Pokal schauen oder so, nur weil da sein Lieblingsverein spielt, habe ich auch gar kein Verständnis für.
Ich auch nicht.
Jedenfalls war genau dann genau, haben wir so einen Plan gemacht, so mit den, was lief gut bei vergangenen Marathon. Man muss halt früh anfangen, wirklich. Man muss einfach dann wirklich auch sich morgens um 9 oder 10 da hinsetzen und anfangen, weil nur dann hat man auch genug Puffer, dass man auch einen Spaziergang zwischendurch machen kann, Essen holen kann.
Habt ihr dann Pausen eingelegt, ne? Weil
auf jeden Fall, das ist Pflicht, das ist auf jeden Fall Pflicht. Also die Herr der Ringe Marathon-Erfahrung, die ich hatte, hatten halt schon mal eine Stunde Pause zwischendurch, immer einen Spaziergang, immer rausgehen, irgendwas machen und saufen erst ab dem dritten. Und so haben wir es dann auch gemacht. Der erste Film war ein riesen Brunch und der war so ausgiebig, dass der ganze Brunch auch beim zweiten Film noch da stand, mit ein bisschen Waffeln und so weiter und dann eben beim dritten Abendessen Döner geholt. So, und das hat sich über den ganzen Tag sehr, sehr gut, das war super harmonisch und super schön. Geiles Gefühl, man hatte, glaube ich, also zumindest ich, bei keinem Moment das Gefühl, jetzt irgendwie überfordert oder oh, so viel, so lang noch oder so. Es hat wirklich gut funktioniert. Deswegen, ich glaube, dafür muss man den ganzen Tag einplanen. Wir waren dann halt auch nachts um 12 fertig oder um 12:30 oder so, ne? Also wirklich eine schöne Sache. Und ich mag das auch. Hat dann vielleicht, also ich auch eher früher noch gemacht, wo man auch mehr Zeit für sowas hatte. Aber ich finde es auch sinnvoll, sich dann auch den ganzen Tag zu nehmen. Es macht doch Spaß. Der Payoff ist einfach groß, weil Herr der Ringe ist gerade so eine Geschichte, diese Verfilmung. Die leben auch davon, dass du quasi mit den Figuren auf diese Reise gehst. Wenn du dann wirklich am Ende da stehst und sagst, okay, ich war jetzt schon, ihr seid heute Morgen um 9, bin ich mit denen unterwegs, jetzt ist es wieder dunkel, es ist gleich Mitternacht so. Und dann verabschiedet sich da Frodo von den anderen da. Ich habe so geheult, wirklich. Das ist ein Payoff, den kriegst du dann auch nur auf diese Weise, wenn du auch dieses Format machst. Das ist schon geil. Das war auch wirklich, war einfach eine schöne Veranstaltung. Also für alle, die es länger nicht gemacht haben und sich noch nie getraut haben oder nur schlechte Erfahrungen haben, einfach mal machen, das geht schon ganz gut. Das sind auch einfach geile Filme, das merke ich dann immer wieder, ich bewerte immer mal ein bisschen anders dann so nach den Jahren, aber die gucken sich auch geil weg einfach, das ist schon richtig nice.
Okay, ja krass, also, hätte ich jetzt wenig Zug zu, muss ich sagen, aber liegt vielleicht auch daran, dass ich glaube ich einfach gar keinen ganzen Tag frei habe, irgendwie so, wo ich das machen könnte.
Das ist das wohl auch die Terminkoordination, die lief ein halbes Jahr vorher schon, ne?
Ach je, okay.
Find mal irgendwie mit 8 Erwachsenen denselben Samstag oder Sonntag, ja, eben, wo alle können.
Genau. So, ne? Also es ist, ja, ist schlimm. Ja, aber schön. Das heißt, die kann man noch schauen und die halten sozusagen noch stand. Ja, ich habe die jetzt lange nicht mehr gesehen.
Ja, also ich finde auf jeden Fall. Ja, das ist, ich weiß nicht, das ist schon geil. Das sind auch Themen, die berühren mich auch als, also jetzt nochmal anders, als es vielleicht noch, weißt du, als sie rauskam, war ich so Jugendlicher irgendwie so, die mich heute nochmal ganz anders angehen. Heute kann ich wieder ganz andere Themen an den Filmen schätzen oder so. Das macht schon echt Spaß. Und die sind einfach gut. Das ist einfach, ich glaube, dass sich auch das, selbst das Tolkien-Fandom ist sich einig, das ist hier nichts einig, aber hier schon, das sind gute Verfilmungen. Die verstehen auch, so die richtigen Sachen wegzulassen, glaube ich, aber auch umgekehrt Sachen einzufügen. Ich glaube, weißt du, diese Filme, Peter Jackson hat einfach den Geist von Herr der Ringe gut verstanden. Es gibt so eine Szene, die ich dafür oft zitiere, das ist ganz am Ende, wenn sie am schwarzen Tor stehen, um quasi Frodo Zeit zu verschaffen. So, du weißt schon, da gibt es so eine Rede von Aragorn und der macht so eine Antwort und sagt sowas hier für Frodo. Und dann sieht man so die Armee und es gibt so eine Sekunde, wo niemand losläuft, aber dann laufen halt die anderen beiden Hobbits als erste los. Weißt du, ich meine, vielleicht hast du die Szene auch gar nicht vor Augen.
Nicht so
und das passiert im Buch überhaupt nicht, aber einfach die Idee von, es traut sich niemand, alle stehen da und dann irgendwie das kleinste, schwächste und unbedeutendste Wesen in dieser Geschichte. Von dem geht alle Mut und alle Kraft aus, irgendwie so. Weißt du, das rührt mich jetzt schon zu Tränen, wenn ich es erzähle. Das ist irgendwie so, weil es trifft für mich so den Geist von dieser Geschichte, von dem Herrn der Ringe eigentlich. Und das ist eine Szene, die hätte gar nicht sein müssen. Die ist auch im Buch nicht drin. Aber die schafft, also die versteht so gut den Geist davon, dass das wirklich, also, dass auch diese Inklusion finde ich wirklich geil. Das macht schon Spaß. Und das ist im Prinzip das, worum es für mich im Kern bei diesem Film geht. Und ich gucke die immer wieder gern. Ich habe jetzt auch mein letzter Marathon ist auch, 4, 5 Jahre schon her. Das war auch das letzte Mal, dass ich die Filme überhaupt gesehen habe. Aber auch jetzt war ich wieder voll dabei und dachte, das ist schon geil, das kann man schon machen. Natürlich sind die nicht perfekt oder so, es gibt ungefähr keine weiblichen Sprechrollen, aber es macht Spaß. Es ist irgendwie eine große mythologische Geschichte und ich kann die auch immer noch sehr genießen.
Was macht eigentlich Elijah Wood heutzutage? Weiß das jemand?
Ich denke immer, der macht dann irgendwelche Filme, wo er im Bademantel Leute über den Haufen schießt, aber das ist Daniel Radcliffe.
Ja, genau. genau. Ja, von Daniel Radcliffe hätte ich jetzt auch eher, der ist dann irgendwie mal so tot oder so und wird umhergetragen oder trägt
und furzt, wenn genau. Man auf ihm reitet, genau.
Aber, oder macht so Horrorfilme, irgendwie so Geisterhäuser und so
Käse. Naja, oder das, wo er irgendwie Hörner hat.
Aber
ich bin gerade Elijah Wood Filmography.
Ja, es ist irgendwie nichts dabei, was ich jetzt so spontan kennen würde.
The Toxic Avenger letztes Jahr.
Okay, habe ich hier erfolgreich die Sendung derailed mit dieser Frage.
Das sagt mir alles gar nichts, wenn ich das hier so angucke.
Ja, ne? Auch nicht. Es ist
ich habe in irgendeiner Serie gesehen, wo war er denn?
Wilfried, 49 Episoden.
Na gut. Wahrscheinlich habe ich ihn wieder verwechselt, davon kenne ich auch nichts.
Tja.
Bei Yellow Jackets klingelt irgendwas.
Tron Uprising hat er eine Stimme gesprochen.
Videogames, oh natürlich, er war in Psychonaut 2, meinem neuen Lieblingsvideospiel aller Zeiten, großartige Rolle. Aber jetzt auch nichts, was man sich, glaube ich, so als Hollywood-Schauspieler als Aushängeschild irgendwo, ne?
Wahrscheinlich eher nicht. Was ist denn Psychonauts 2?
Das ist das Spiel aller Spiele, ganz ehrlich. Psychonauts war so ein Xbox-Spiel und PlayStation 2 Anfang der 2000er, glaube ich. Von hier dem relativ berühmten Double Fine Studio. Wichtige Personalie ist Tim Schafer.
Tim Schafer, ja, okay.
Schon mal gehört, ne?
Ja, klar.
Der auch dieses wilde Jack Black Spiel gemacht hat, der übrigens auch wieder dabei ist in Psychonauts 2. Und die Idee von Psychonauts ja, ist eigentlich du.
Ja, Monkey Island auch gemacht hat, ganz
ja, natürlich, am Anfang mal. Natürlich. Ja. Die Idee von Psychonauts ist quasi, ja, es gibt den Beruf des Psychonauten und du kannst quasi in jemandes Geist reingehen und da Sachen machen und dann landest du halt immer so in einzelnen Levels und die Levels sind halt so, ja, abstrakte Darstellung von dem, was in den Köpfen von den Leuten vorgeht. Und es ist witzig, das ist vor allem sehr abstrakt und obskur und sieht sehr albern aus. Sehr, sehr spielerisch halt. Und ja, wenn ich einen Kritikpunkt am ersten Teil habe, dann, dass er irgendwie sehr simpel ist. Dass er halt sagt, okay, haha, guck mal, hier ist dieses lustige Meme aus der Psychologie. Der eine hält sich für Napoleon, der andere hat diese Milchmann-Sache, weißt du, dann ist halt das so. Dann läuft man halt in dem Napoleon-Level, läuft man halt auf so Hexagon, Siedler von Katanfeldern rum. Das ist dann halt die Idee oder so. Das macht Spaß, das ist auch cool. Aber es glaube ich, also wenn ich es nochmal spiele jetzt, das habe ich nochmal in Vorbereitung quasi gemacht, ist es nicht mehr so deep, wie ich das früher empfunden habe. Weißt du, wie ich meine? Also es ist eher spielerisch und ist vor allem mit seinen psychologischen Elementen eher so, ja, auf die Nase, sage ich mal. Und das ist okay und es macht auf jeden Fall Spaß. Ich mag das Spiel auch total gerne, aber das alles wird jetzt nochmal extrem übertroffen und weitergedacht in Psychonauts 2. Und ich glaube, das ist wirklich so. Also wenn ich alle Geschichten, alle fiktionalen Medien, die ich kenne, da reinnehme, ist das eine der intensivsten Geschichten, die ich so erlebt habe. Und da geht es gerade darum, wie werden vielleicht psychische Krankheiten oder psychische Eigenschaften einfach nur, visuell kreativ dargestellt oder so. Weißt du, landest da im Kopf von jemandem, der ist erstmal ganz, ganz allein auf so einer kleinen Insel und du kannst ihn da so nach und nach rumfahren und seine Isolation kennenlernen. Dann ist irgendwie, dann, also, wie dann sein Alkoholproblem dann auch irgendwie durch diesen Ozean dargestellt wird, erfährst du nach und nach. Das ist alles sehr metaphorisch aufgeladen, super geil, super interessant, einfach unfassbar emotional. Also, sie haben sich auch von der Idee verabschiedet, dass du einfach jemanden heilen kannst, der hat genau ein Problem. Und das machst du dann, dann besiegst du den Boss, der in seinem Kopf ist, und dann geht das wieder oder so. Das war so mehr der erste Teil, sondern du entdeckst einfach, dass jede Person, jede Figur in diesem Spiel und auch in der echten Welt natürlich einfach Layer hat und Schichten und viele Erlebnisse und viele Traumata und viele Erfahrungen, die sie zusammensetzen und aus denen sie sich zusammensetzt. Und jeder einzelne Kopf, in dem du bist, in diesem Spiel, ist natürlich so sein Level irgendwo, aber erzählt ganz viele kleine Geschichten und macht eine ganz, ganz große Welt, auf die eben nicht nur eine Idee ist, sondern diese Figur, in der du bist, wirklich extrem krass zusammenfasst und zusammenbringt. Dass du wirklich das Gefühl hast danach, ich kenne diesen Menschen irgendwo auch. Und ich habe da wirklich was erlebt, das sein Innerstes irgendwie ausdrückt. Das ist so ein extrem cooler, kreativer Umgang mit dem Thema menschliche Psyche, aber auch verbunden mit dem Thema Videospiele. Das geht nirgendwo anders, sondern es geht darum, dass du das selber da durchspringst und das selber irgendwie erfährst und erforscht und nach und nach mehr über diese Personen rausfindest. Das war für mich absolut magisch. Also ich würde sagen, das ist, wenn nicht mein Lieblingsspiel aller Zeiten, ist es so auf jeden Fall in den Top 3 jetzt. Ich habe sowas einfach noch nie gesehen und vor allem nicht in diesem Medium und in dieser Präsentation. Also Psychonauts 2, vielleicht den ersten Teil entweder ja nochmal irgendwie spielen oder auf YouTube gucken von mir aus, damit man weiß, worum es geht. Dann kam da mit dem zweiten rein, wo ich wirklich sagen, das ist eins der größten Gaming-Erlebnisse, das ich überhaupt jemals hatte. Großartiges Teil.
Sehr schön. Noch ein Satz, was ist das Spiel mechanisch? Was mache ich da?
Ja, so ein bisschen, also im Prinzip so Jump'n'Run, Action-Adventure irgendwo. Mhm. Viele haben, glaube ich, Psychonauts 2, auch da haben sie sehr stark angekreidet, dass es sich sehr stark 2000er noch anfühlt. Also es hat sich gameplay-mäßig gar nicht so viel weiterentwickelt. Der erste Teil war noch mehr so Collectathon, also ganz viele Sachen einsammeln oder so. Kannst du immer noch machen, aber ist nicht mehr das Hauptaugenmerk des Spiels. Also im Prinzip ja. Bisschen springen, bisschen hüpfen, bisschen kämpfen und klettern und so.
Okay, ich sehe gerade Unreal Engine 4 steckt da drunter und gibt's für PlayStation 4, Windows, Xbox One, Xbox Series X, Linux und macOS.
Ist auch im Game Pass enthalten, war auch eins der großen Aushängeschilder dafür. Da habe ich es auch gespielt.
Fantastisch.
Ja. Wirklich, wirklich geiles Spiel.
Ja, ich klicke mal auf die Liste. Also habe ich jetzt gerade, ja, macOS würde ja gehen, ne? Könnte ich ja mal ausprobieren.
Ja.
Gut.
Ja.
Bevor wir noch ein bisschen weiter über Computerspiele reden, steht hier, dass du verreist warst. Wann war?
Erstmal einen Schluck von meinem Bierchen nehmen.
Achso, Entschuldigung, ja, bitte sehr.
Man kommt ja hier zu nichts. Die ganze Zeit muss man von irgendwie Psychonauts 2 erzählen.
Hier steht, du warst auch in den Niederlanden, so wie ich kürzlich.
Das war witzig, weil ich habe wirklich auf der Heimfahrt, glaube ich, habe ich eure Folge gehört, wo du es erzählt hast oder so. Nein, irgendwie so direkt in Verbund damit noch.
Cool.
Oder so.
Wo hat es dich hingeschlagen?
Ja, Rotterdam, wunderschöne Stadt. Kenne ich auch schon relativ gut, bin ich auch einfach gerne. Wir haben so eine Freundesgruppe, die versucht, jedes Jahr Pfingsten zu verreisen und gerne auch dahin. Also wir waren auch in der Konstellation schon das zweite Mal in einer Größe oder in einer ähnlichen Konstellation, das zweite Mal in Rotterdam. Das macht einfach Spaß. Natürlich geht es auch vor allem darum, die Leute nach langer Zeit wiederzusehen, mit denen irgendwie sich zu unterhalten und lustige Sachen zu erleben. Aber dafür ist das auch einfach ein cooler Ort. So, also ich glaube, ich weiß gar nicht, wie groß Rotterdam ist. Das hat schon das Gefühl von so einer richtigen europäischen Großstadt. Also ich bin einfach, das ist eine Stadt, da ist man auch als Kölner, sag ich mal, auf die queere und linke Szene einfach neidisch, was da so alles geht und was da auch an interessanten Sachen passiert. Super spannende Läden, super viel spannendes Essen und so. Da kann einfach sich auch einfach tagelang so treiben lassen. Das macht einfach richtig Spaß. Plus dazu dieses Ambiente von, es ist alles irgendwie nautisch. Das mag ich ja gern. Es liegt ja eigentlich quasi es ist so von so kleinen Flüsschen durchzogen und liegt auch in so einem, also es liegt eigentlich komplett feucht, die Stadt. Das ist schon sehr, sehr, sehr merkwürdig.
Wie die ganzen Niederlande eigentlich, oder?
Genau. Und man kann dann auch so kleine Bootstouren buchen und wird dann wirklich wie in Venedig mit so einer kleinen Gondel darum gefahren oder so. Ist total schön. Macht einfach Spaß. Wunderschöne Stadt, halte ich mich gerne auf. Ich habe das Gefühl, da passiert so richtig was, ne? Gerade wenn ich jetzt hier in meiner bayerischen Kleinstadt das Gefühl habe, ich lebe hier mehr so hinter allem her oder so, ist das so das genaue Gegenteil. Da ist was los. Das ist ja relativ international auch. Viele Studierende, glaube ich, macht das aus. Geile Stadt, halte ich mich sehr, sehr gerne auf und dann eben dieses schöne nautische Flair kann was. Deswegen Rotterdam eigentlich immer ein Trip wert. ich habe jetzt nochmal gemerkt, dass ich halt in Bayern lebe. Das heißt, die Anreise ist nicht mehr so eine Stunde, sondern mehr so 8 Stunden.
Oh je.
Und der Großteil der anderen Gruppe kam halt so immer noch Köln-Düsseldorf die Ecke, so weiß nicht, und ist dann halt schnell mal dahin gefahren. Und ich musste halt einen kompletten Tag jeweils für An- und Abreise einplanen, was bei einem 5-Tages-Trip oder so dann schon recht viel ist. Aber es hat sich gelohnt, das hat einfach Spaß gemacht.
Ja. Um das noch nachzutragen, Rotterdam ist flächenmäßig ungefähr so groß wie Frankfurt. Einwohnermäßig 100.000 Leute kleiner, aber so
wirklich? Okay.
In der Größenordnung her 670.000 Leute auf 215 Quadratkilometern. Und Frankfurt zum Vergleich hätte jetzt 770.000 Leute auf 250 Quadratkilometern, also so Pi mal Daumen nimmt
sich. Ist gefühlt relativ weitläufig. Manchmal hat man so, ach, in den Laden würde ich noch gerne hingehen, und dann schaut man ja, uff, das ist irgendwie eine Stunde dahin oder so.
Das hat relativ viel Wasserfläche und dadurch verteilt sich diese Landfläche weiter. Das zumindest entnehme ich hier den Wikipedia-Zahlen. Ist lustig, ich war noch nie in Rotterdam. Mein bisheriger, ich kann ja gar nicht sagen, wo das herkommt. Ich sag mal Vorurteil im weitesten Sinne. War immer so, ja, da ist dieser riesige Hafen und dann ist das bestimmt alles sehr industriell und ach, da fahre ich lieber woanders hin, so war bisher meine Wahrnehmung.
Ist es auch. Also das ist nicht völlig aus dem Nichts, das ist genau so. Es ist nicht alles Venedig, aber es ist eben auch beides ein bisschen. Das macht auch ein bisschen den Charme aus. Okay. Also jetzt nicht so das kleine Inselchen mit dem Leuchttürmchen drauf, was man sich vorstellt, ist es nicht. Aber es ist auch nicht nur der große Industriehafen. Das ist, glaube ich, so ja. Dazwischen, ja.
Ja, vor meinem geistigen Auge so eine Industriestadt, so mit viel Arbeiterwohnvierteln und so, und hab dann gedacht, ach, fahr ich lieber irgendwo hin, wo es beschaulicher ist oder so.
Aber du warst schon oft in der Nähe, oder? Du warst schon häufiger in den Niederlanden, habe ich.
In den Niederlanden war ich so das ein oder andere Mal, aber ja, bisher halt oft entweder den Urlaub generell mehr auf dem Land sozusagen verbracht oder dann mit dem Wohnmobil. Und mit dem Wohnmobil meiden wir oft große Städte einfach. Und sind dann halt auf Campingplätzen irgendwo am Meer oder so und gehen eben nicht in die großen Städte rein. Und Den Haag war jetzt mal so die Ausnahme.
Da möchte ich jetzt auch noch hin nach deiner Erzählung.
Ja, fand ich auch wirklich sehr, sehr toll. Aber habe ich ja hier alles schon dargelegt. Ist ja auch gar nicht weit weg. Also ich meine, Rotterdam, stimmt. Den Haag kannst du im Zweifel in einer Reise abhaken, wenn du das möchtest.
Tja, wenn du dir Rotterdam mal angucken möchtest, wenn du da bist, dann buch keine normale Flussrundfahrt oder Schifffahrt, sondern buch das Pfannkuchenboot. Okay. Da machst du nämlich genau dieselbe Schiffrundfahrt und guckst dir alles an, aber du kannst dabei noch 90 Minuten Pfannkuchen All You Can Eat essen.
Ach hey.
Das ist jetzt, also ist auf unseren Reisen jetzt wirklich auch schon so ein Staple geworden, muss jedes Mal dabei sein, ist ein Hit.
Okay. Aber jetzt mal unabhängig von den Pfannkuchen, lohnt es sich, Rotterdam von der Wasserseite her anzuschauen?
Ich finde schon, dann sieht man es mal. Wir hatten jetzt dieses Mal einen relativ verregneten, nebligen Tag oder so, da sieht man nicht so viel von der Stadt, aber ich weiß nicht, mir hilft das auch immer so ein bisschen Gefühl für den Aufbau oder so, das drumherum zu bekommen. Natürlich hat es seine Ranzenecken, aber ist auch wirklich schön.
Okay. Ja, wäre jetzt wahrscheinlich bei meiner Frau rausgefallen, weil die explizit bei der Den Haag-Reise angesagt hatte, wir müssen ans Meer. Und Rotterdam wäre dann wahrscheinlich einfach schon, da ist zwar viel Wasser, aber das Meer ist da schon nicht mehr. Und dann wäre das sozusagen durchgefallen. Aber ja, vielleicht ein andermal.
Das Gefühl kenne ich, aber ich war damals, ich hatte mal einen Urlaub, da waren meine damalige Partnerin und ich waren auf einmal so, hey, lass mal ans Meer. Wo ist denn eigentlich hier das nächste Meer? So, keine Ahnung. Wir haben in Köln gewohnt, haben einfach so mal so wirklich mit der Karte, wie die Kolonialherren so ausgemessen, waren so, okay, dann fahren wir nach Holland, dann fahren wir nach Seeland oder so. Das war wirklich wunderschön, aber wir waren dann in so einem ganz furchtbaren Centerpark, wo es, also das, ich weiß nicht, ob du mal im Centerpark warst, also zumindest mein Vibe war das gar nicht.
War ich schon, ja. War auch nicht so meins, aber es hat natürlich so gewisse Vorteile, die nicht von der Hand zu weisen sind.
Du kannst deine Kinder abstellen.
Ja, genau, zum Beispiel. Und dieses Schwimmbad, was es da immer dabei gibt, hat natürlich auch was für sich, aber
da haben wir uns eine Blasenentzündung geholt und das andere deutsche Paar, das wir kennengelernt haben, auch.
Läuft ja. Ah, fantastisch. Ja, meine erste und bisher einzige Centerpark-Erfahrung war halt im Anbeginn von Corona. Habe ich dir auch damals ausgiebig erzählt. Aber war halt so im März, im ausgehenden März 2020. Wo man halt so völlig panisch war, weil man ja noch gar nichts wusste.
Voll.
Und insofern haben wir diesen ganzen Urlaub irgendwie weit weg von anderen Menschen verbracht. In diesem Schwimmbad waren wir, glaube ich, einmal drin. Die Restaurants haben wir gar nicht besucht. und sind da sonst nur irgendwie in der Gegend rumgelaufen und haben jeden Desinfektionsmittelspender mitgenommen, der da stand. Mhm. Und ja, im Nachhinein war das jetzt nicht so der pralle Urlaub. Klar,
ja, schon.
Urlaub ist immer besser als kein Urlaub, aber
ja.
das war jetzt vielleicht nicht die Prime-Erfahrung, die man im Center Park vielleicht so machen soll oder wie auch immer. Mein Bruder hatte jetzt gerade Center Park-Erfahrung sich gegönnt und hat da auch ein spezielles Erlebnis gehabt, weil er kam an und dann wollte der Typ, der das Haus, man hat ja da immer so Häuser meistens, der das Haus sauber machen wollte, hat dann da drin noch alle Sachen von den Leuten, die davor da drin gewohnt haben, vorgefunden, weil die irgendwie ihren Auszugstermin verpeilt haben. Die dachten, sie sind noch eine Nacht länger da und sind halt einfach nicht ausgezogen morgens. Und dann mussten die erstmal noch irgendwie finden und jedenfalls wollten sie meinen Bruder dann vertrösten auf, dass sein Check-in jetzt irgendwie da 2 Stunden verschoben werden muss oder so, weil der hat halt auch 2 Kinder und hatte da überhaupt keine Lust drauf. Und ja, weil offiziell darfst du halt irgendwie ab, was weiß ich, 14 Uhr einchecken oder so und die wollten dann halt sagen, er soll da was ich um 17 Uhr wiederkommen oder so und dann hat er, das kommt überhaupt nicht in Frage und hat sich dann da mal so ein bisschen breit aufgestellt an der Rezeption und dann haben sie ihn auf ein VIP-Haus abgegradet und das war glaube ich auch sein Ziel, was er eigentlich da verfolgt hat, als er gemerkt hat, da stimmt was nicht, dann kann man ja vielleicht auch mal einen Vorteil daraus ziehen.
Das schon.
Und
das stelle ich mir wiederum ganz geil vor. VIP-Haus dort?
Ja, ich weiß nicht, was da jetzt genau besser war, aber er meinte, dass das sei dann schon ganz okay gewesen. Und die waren aber auch auf so einer Rundreise mit irgendwie Ferien auf dem Bauernhof. Die hatten irgendwie 2 oder 3 Wochen Zeit und sind dann irgendwie eine Woche hier, eine Woche da. Mhm. Und am Ende war sein Fazit so rückblickend, wäre er noch eine 2. Woche an dem ersten Ort geblieben, wäre das auch kein Schaden gewesen. Also er wird jetzt, so wie das klang, auch kein großer Center Park-Fan, aber ich kann jetzt keine Details wiedergeben, woran das jetzt lag, obwohl er ja eigentlich sozusagen mehr bekommen hat, als er bezahlt hatte, war jetzt trotzdem nicht so mega angetan, aber gut, ist halt vielleicht auch so ein individuelles Vorlieben-Ding.
Es sind einfach sehr, sehr ulkige Orte, die sind sehr speziell. Weißt du, so ein bisschen so eine Mischung aus Vergnügungspark und Gefängnis, sage ich immer. Also
es gibt ja in den Niederlanden noch mehr solche Konzepte, ne? Es gibt diese Landal-Ferienparks, dann gibt es Rumpot oder wie es heißt. Also wenn man das
so. Ich war auch mal auf Texel in so einem Ding, das war auch so ähnlich.
Ja,
ich weiß nicht mehr, wie das hieß.
Wenn man in den Niederlanden nach so Unterkünften, Ferienhäusern oder so suchst, dann findest du unter diesem holländischen Wort Vakantiepark, findest du ganz, ganz viele solche Konzepte, wo irgendwie so eine parkartige Struktur steht, ein Sack voll Ferienhäusern um idyllische Wasserelemente und da kannst du dann drin wohnen für eine Woche.
Es ist halt so geil, Disneyland, also weißt du, so wie Phantasialand oder so, ist halt oft so nur Kulisse, das ist halt nicht wirkliche Ferienhäuser und hinter jeder Fassade ist eine ganz kleine, funktionale, normale Ferienwohnung, weißt du, ich meine, das macht so sehr stark diesen Anschein von, hier ist es idyllisch und so, das ist alles irgendwie so offensichtlich künstlich dahingestellt, das finde ich, glaube ich, so bemerkenswert in diesem Konzept.
Ganz oben an der niederländischen Nordseeküste, Juliaandorp aan Zee, da gibt es so von einem dieser Anbieter, ich weiß jetzt gerade nicht welchem, so Strandhäuser, die wirklich auf dem Strand, auf dem Nordseestrand stehen. Mhm. So Holzhäuschen, vorne eine Glasfront, sodass du quasi sowohl aus dem Schlafzimmer als auch aus dem, also dass du nicht aus dem Klo noch aufs Meer gucken kannst, ist gerade alles. Und dann stehen da so 25, 30 Stück in einer Reihe. Und jeder hat so eine kleine Mini-Terrasse vorne draußen. Und wenn du da, also wir sind da dran mal vorbeigelaufen, auf den Fotos, wenn du dir das im Netz anguckst, dann sind die immer so fotografiert, bis auf so 1, 2 Fotos, die dann so ein kleines bisschen die Wahrheit wiedergeben, sind die so fotografiert, als ob die da so ganz alleine im Nichts stehen. Aber faktisch wandern dir Horden von Touristen vorne vor deiner Terrasse vorbei. Und wenn du auf deiner Terrasse drauf sitzt, die ungefähr so groß wie ein Handtuch ist, gefühlt, dann ist die nächste Terrasse von dem Nachbarhaus halt auch schon irgendwie so 4 Meter weg oder so. Also jetzt aus der Erinnerung gesprochen. Aber das trotzdem irgendwie, immer wenn ich das anklicke und mir gucke, denke ich so, eine Woche würde ich da trotzdem schon gern mal Urlaub machen. Einfach mal, um zu wissen, wie das ist, wenn man am Strand wohnt.
Ja, wäre doch was.
Ja, aber Es war dann ich hatte das diesmal tatsächlich auch in Erwägung gezogen und wieder dort recherchiert, aber es ist dann zum Beispiel daran gescheitert, dass du dort nicht samstags anreisen darfst oder nee, es war jetzt, wir sind Donnerstag bis Sonntag gefahren, genau, und dieser Donnerstag wäre als Anreisetag nicht gegangen. Wir hätten dann schon mittwochs kommen müssen. Und es geht halt nicht, weil Kind hat Schulpflicht. Und ich so, ja, okay, dann seid ihr leider raus, dann kriegt ihr mein Geld nicht. Aber schade, vielleicht nochmal irgendwann anders. Also ich fürchte, dass es sich schnell abnutzt, dass du dann irgendwie genervt bist, wenn du das erste Mal irgendwie, weil das Ferienhaus, das heißt, du musst ja irgendwie zum Supermarkt, musst Zeug dahin schleppen. Du wirst wahrscheinlich relativ schnell an den Punkt kommen, wo dich das nervt, dass du nicht mit deinem Auto oder auch nur in die Nähe kommst mit dem Auto, dass du dann deine Einkäufe über die Dünen tragen musst und durch den Sand stapfen mit schweren Einkaufstaschen. Aber gut, das sind alles Vorurteile, die ich nicht beweisen kann, das muss man vielleicht
mal ausprobieren. Ich würde es mal machen, das klingt ganz geil.
Ja, yeah, also machen sollte man es, glaube ich mal.
Auch jede Chance, irgendwie an den Strand zu kommen, nutzen.
Ja, das Geile ist natürlich dann, dass du wirklich nicht an den Strand musst, sozusagen, um zum Baden so irgendwie, weil du bist ja schon da. Es ist dann, ja,
geil.
Ist dann so, ich gehe jetzt mal baden und danach setze ich mich wieder auf die Terrasse und lese was so. Und es ist halt einfach kein Weg. Das ist so direkt.
Ja, ein kurzer letzter Rotterdam-Gedanke noch, der mir gerade kam. Ich fand, du hast eben Frankfurt verglichen, deswegen fand ich es so witzig. Ich glaube, so die Innenstadt proper von Rotterdam, wenn du so am Hauptbahnhof aussteigst, das ist 100% Frankfurt einfach. Super viel so, weiß nicht, Hochhäuser, Business und so. Drogentote vielleicht auch. Ich richte sehr starke Frankfurt-Vibes von Rotterdam Innenstadt irgendwie. Auch nur ein relativ kleiner Bereich schon. Irgendwie 200 Meter weiter sind dann wieder hübschen kleinen Bootsanleger. Es ist, wie gesagt, sehr, sehr gemischt.
Okay. Ja gut, die Frankfurt-Vergleich, der kommt bei mir ja nun einfach daher, dass ich am besten vergleichen kann.
Aber genau, ich fand ihn gar nicht so weit hergeholt. Es hat teilweise sehr starke Frankfurt-Vibes.
Na, das ist doch schön. Gut. Zurück zu den Computerspielen.
Ja, Autospiele. Erzähl
genau,
mal.
Genau, Autospiele, genau. Du hast ja hier in einer deiner letzten Auftritte mal gesagt, dass du jetzt irgendwie deine maskuline Phase durchmachst und Autospiele spielst.
Ich bin auch hier übrigens zum Weizen übergegangen. Also ich bin
das,
voll dabei.
Das wird immer maskuliner, ja, und bayerischer hier. Ja, ja, einer hat sich jetzt endlich mal wieder ein iPad gekauft. Ich hatte, also es ist ja nicht so, dass hier keine iPads in diesem Haus sind. Ich glaube, es existieren 4 Stück. Also jetzt sind es 6, aber
ja,
existierten 4 Stück. Die waren nur
das
alle.
Das ist auch irgendeine Art von maskuliner Phase.
Ja, ich weiß auch nicht.
Technik anhäufen.
Die sind einfach alle uralt gewesen.
Okay.
Ich glaube, die sind alle so aus der Generation, dass sie nicht. Eins davon hat noch diesen 30-Pin-Connector-Stecker, den Apple mal in ganz frühen Zeiten, so zu iPod-Zeiten hatte. Und die anderen waren nicht sehr viel neuer. Die stecken irgendwie auf iOS 10 und einige sogar auf 9 fest. Und aktuell sind wir bei 17. Und dieses Jahr erscheint noch 18. Also von daher, die waren sehr, sehr alt und im Grunde zu nichts mehr zu gebrauchen. Ich glaube, auf dem einen lief noch irgendwie für die Kinder die Sesamstraßen-App und die Maus- und Elefanten-App. Und das war so der einzige Einsatzzweck, den dieses iPad noch hatte. Wenn du versucht hast, eine Webseite aufzumachen, dann ist in der Regel der Browser, hat sich immer abgestürzt, weil der Speicher nicht gereicht hat. Oder
das erinnert mich an diese Videos, wo jemand versucht, so auf irgendeinem Nokia-Telefon so TikTok aufzurufen oder so, ne?
Was, ja, so ungefähr.
In dem Browser.
Völlig.
Alter, dann doch.
Völlig unbenutzbar. Genau, also war jetzt klar, wir brauchten mal neue und jetzt haben wir neue gekauft. Darauf will ich jetzt auch gar nicht hinaus. Nur jetzt habe ich halt wieder ein neues iPad. Und dann dachte ich so, ich muss ja mal irgendwas spielen. Irgendwie muss ich jetzt mal hier so irgendein Spiel, was vielleicht irgendwie auf dem iPhone schon mal ausprobiert hast, was da keinen Spaß gemacht hat, weil der Bildschirm zu klein war oder so. Jetzt probiere ich das nochmal. Und dann bin ich bei Gear Club Stradale gelandet. Mhm. Ein Autorennspiel, das im Rahmen von diesem Apple Arcade, was ja auch so ein wie Game Pass und All-Inclusive, da hast du dann einfach Spiele All You Can Eat drin. Und die sind vor allen Dingen entgegen der restlichen Plattform-Gewohnheiten eben ohne Schlumpfbären und ohne kauf mal hier Münzen und kauf mal dies und kauf mal jenes, sondern die sind einfach so, das installierst du und dann ist das da und klar, man muss sich hochleveln und gewisse Sachen sind am Anfang noch nicht zugänglich, aber du musst für nichts mehr in irgendeiner Form bezahlen oder irgendwas, sondern du kannst einfach, ja, du levelst dich hoch und dann geht's weiter. Ja, Gear Club Stradale hat irgendwie Lizenzen scheinbar von Autos, also das sind realistische Autos, auch sehr, sehr detaillierte Automodelle, anfangen tust du mit einem Alfa Romeo. Das Ganze klingt nicht nur italienisch, sondern das beginnt auch in der Toskana. Und du hast dann irgendwie deine Autos in einer alten Toskana-Villa stehen und dort schraubst du dann auch an ihnen rum. Und dann fängst du an, da Rennen zu fahren. Eigentlich alles ganz geil. Nicht zu arkadisch, nicht zu simulationsmäßig. Also,
das wollte ich fragen, weil es, also ich glaube, so realistisch das klingt, ist, glaube ich, das Spielprinzip dann doch eher.
Ja, es ist schon, arkadisch, so von der Sache her. Vor allen Dingen am Anfang sind alle möglichen Fahrhilfen angeschaltet, die es ehrlich gesagt fast unspielbar machen für mich. Also mit diesen ganzen Fahrhilfen greift er mir so oft ins Lenkrad und schubst mich Richtung Ideallinie, dass ich am Anfang dachte, ich bin völlig zu blöde. Dann habe ich die ausgemacht und dann ging es besser.
Das ist oft so.
Ja. Eigentlich seltsam irgendwie, soll ja eigentlich andersrum sein, aber genau. Und dann habe ich da so ein bisschen rum und jetzt hat es mich so ein bisschen gepackt. Jetzt fahre ich und zwar mit Game-Controller. Ich habe hier einen PlayStation-Controller rumliegen, den ich mit Bluetooth da dran dongle. Dann kann ich das Pad irgendwie so einfach vor mich hinstellen und kann mit Controller fahren, was ich besser finde als so die On-Screen-Controls. Mhm. Es gäbe auch die Variante, wo man das Pad selbst so wie ein Lenkrad in die Luft hält, aber das funktioniert beim iPhone bei mir nicht so richtig. Das funktioniert am Apple TV mit der Fernbedienung. Die Fernbedienung vom Apple TV kann das auch, dass du sie so in die Luft hältst. Das funktioniert für mich auch irgendwie nicht. Und mit dem Pad, gerade weil ich jetzt das 13 Zoll geholt habe, da werden einfach auch die Arme sehr schnell lahm, wenn du das Ding in die Luft hältst. Und ich weiß nicht, dadurch, dass du dann ja auch dein Bild permanent kippst, wenn du das machst, kann ich, also so, wenn du so versuchst, Bremspunkte irgendwie zu sehen oder so, du weißt irgendwie da vorne, was weiß ich, an dem vierten Baum bei dieser Kurve, da muss ich bremsen. Und dann kippe ich mein Bild irgendwie, weil das so eine, dann sehe ich das alles nicht mehr so richtig. Es ist viel zu hektisch, ja. Ich reiß da ständig am Lenkrad rum und jedes Mal macht das Bild, auf das ich schaue, auch irgendwie, wird auch umgerissen. Das funktioniert für mich nicht. Aber mit Game Controller, deshalb frage ich dich jetzt und deshalb habe ich das hier in die Sendung geschrieben. Wie spielst du an der Konsole Rennspiele? Mit dem Controller, oder?
Genau so, ja. Also ich habe jetzt kein Lenkrad-Equipment oder so.
Und wie kommst du damit klar, mit diesem Stick zu lenken? Weil ich tue mich da echt schwer, so dieses Hin und Her mit dem Daumen ist besser als ein Knopf. Das ist auf jeden Fall klar, weil es Zwischenstufen kennt, weil es eben nicht digital, sondern analog ist. Aber so richtig geil ist das auch nicht, oder? Ich möchte ein Lenkrad für das iPad. Gibt's sowas? Weiß das jemand?
Ja, ich weiß es nicht. Ich würde es auch nicht sagen, dass ich besonders gut in der Sache bin.
Aber es geht halt einfach irgendwie.
Vielleicht, weil ich auch mehr oder weniger Linkshänder bin. Nein, keine Ahnung, ich finde es relativ intuitiv. Ich bin auch gerade, also je nachdem, woran du auch spielst, das hängt, glaube ich, sehr stark vom Controller ab oder so. Ich habe gerade sehr viel Forza auf der Xbox 360 gespielt und das ist ein Stick, mit dem komme ich gut klar. Da bin ich so, okay, den kann ich auch mal nur 20% neigen oder so und der gibt mir ein gutes Feedback dafür. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Das machen auch nicht alle Controller, aber vielleicht ist auch einfach prinzipiell dieser Stick nicht so dein Thema. Das kann auch sein.
Ja, ich weiß, dass ich an der PlayStation 3 bei GTA 5 eigentlich, ich will jetzt nicht sagen begnadet, aber doch eigentlich recht sehr solide fahren konnte. Mhm. Und schon irgendwie so in so einer Verfolgungsjagd eigentlich wusste, okay, ich werd da gut rauskommen. Und das hat immer irgendwie gepasst. Vielleicht liegt es halt einfach auch am Spiel. Vielleicht
ist das Spiel, es ist halt auch ein Handyspiel quasi. Also, ja. Die Reihe kommt ja auch, glaube ich, von der iOS- oder Android-Version so.
Das mag sein,
Vielleicht ist es auch darauf gar nicht so stark ausgelegt. Ich weiß es nicht. Mal rumprobieren. Jetzt kann ich dir kein anderes Spiel empfehlen, das es gut macht auf der Plattform.
Ja, vielleicht es muss ja nicht zwingend ein Rennspiel sein. Ich weiß nur so. Wie gesagt, ich habe einen PlayStation 5-Controller hier mir mal irgendwann geholt, so ein DualSense Wireless.
Dann liegt es zumindest nicht am Controller, weil der kann ja was, ne?
Ja, der kann absolut was, genau.
Also ich weiß über Gear Club, dass es irgendwie, die Serie kommt halt irgendwie vom Handy oder so, aber es gibt auch ein paar Switch-Teile, die relativ gut ankamen. Selber noch nicht gespielt. Weiß ich nicht.
Was spielst du denn gerade autorennenmäßig?
Autorennmäßig, ja gut, ich bin immer noch in meiner Need for Speed Retrospektive. Da bin ich gerade so 2015, 2016, da wird es wieder ein bisschen besser. Ansonsten wirklich gerade zuletzt sehr viel Forza. Forza Motorsport 4 ist so wirklich auch schon älter. Ich mache auch diese Reihe chronologisch. Von wann ist das? 2009 oder so? Und das ist schon, da bin ich ganz ehrlich, das ist Peak Gaming. Das ist ein Rennspiel, das geht richtig gut. Schon eher simulationslastig, also das Gameplay ist eigentlich, wie komme ich um Kurven? Eigentlich passiert da nicht mehr, so, weißt schon.
Ja.
Aber es hält mich total bei der Stange durch diese Progression, die man hat und so, wie schön das einfach ist. fährt da so rum, man sieht geil die Alpen, man sieht geil hier die Landschaft, so, weißt du, macht Spaß. Und ich glaube, vor allem ist es halt irgendwo einsteigerfreundlich. Es gibt diesen Zurückspulknopf, so, weißt du, wenn ich mich einfach mal vertan habe hier, dann springe ich 20 Sekunden zurück und mach's nochmal. Und das macht für mich bei einem Rennspiel extrem viel aus.
Das kann Gear Club auch. Und ich finde immer, das ist irgendwie wie Cheaten. Also es ist ja Cheaten einfach.
Ja, und viele Leute weigern sich auch dagegen. Ich finde gerade, ich spiele das halt nicht. Ich will da gar nicht gut drin werden. Ich will auch gar nicht irgendwelche Werte vergleichen. Ich sitze hier nach so einem, genau das ist ja meine Bedürfnis beim Rennspiel. Ich sitze nach einem langen Tag, mache mein Bierchen auf und fahre dann ein paar Runden im Kreis. Und das ist einfach nur schön. Und wenn ich es verkacke, dann egal, komme ich noch mal rein. So, weißt du?
Okay.
Also ich habe auch gar nicht das Bedürfnis da, ehrlich zu spielen oder sauber zu spielen oder so. Und dabei lernt man es halt trotzdem. Wenn ich dieselbe Kurve 10-mal mache, dann kann ich sie halt danach und dann weiß ich, wie man in Kurven fährt. Zumindest im Spiel. Dieser Modus. Man kann es auch ausmachen, aber dieser Modus hat mich da sehr gerettet und es trägt sehr zu meiner Entspannung bei. Ich habe es 40, 50 Stunden gespielt. Einfach nur im Kreis fahren, schon albern eigentlich. Zumindest war das ein Bedürfnis, das ich vorher gar nicht im Leben hatte oder so ein Modus, aber es macht total Spaß. Ich habe es wochenlang gespielt.
Ich finde, man kommt in so einen Zen-Mode irgendwie, wenn man dann so diesen Punkt hat, wo man weiß, jetzt habe ich diese Strecke verstanden, jetzt weiß ich, wo alle meine Bremspunkte sind und wie hart und wie lange ich da bremsen muss und dann da optimal rumzukommen. Und ich finde ja auch, das steht und fällt damit, ob so ein Spiel, wir hatten das ja neulich, als wir diesen Rennspielfilm mit Christiane besprochen hatten, mit der Frage, wie vermittelt dir dieses Spiel Grenzbereich des Fahrzeugs? Wenn du ein Force-Feedback-Lenkrad hast, dann hast du die Force in dem Lenkrad. Wenn du das nicht hast, dann muss es, finde ich, der Sound machen oder das Optische, wenn du so Third-Person-mäßig fährst, dann siehst du ja irgendwie, wenn das Ding anfängt zu driften und auszubrechen. Wenn du First-Person, dann spürt man das ein bisschen vielleicht irgendwie. Warum man das spürt, weiß ich gar nicht, aber man spürt es halt irgendwie. Und da gibt es dann natürlich auch ein Gut und ein Schlecht. Und manchmal sieht man das schon in einem Trailer. Ich habe jetzt gerade, als ich auf der Suche nach dem Spiel war, habe ich irgendwie so, da gibt es diese Asphalt-Serie und alles Mögliche und dann guckst du dir so einen kurzen Trailer an und du siehst, wie die Fahrzeuge in die Kurve driften und dann sag ich schon, das Spiel ist nichts für mich. Das sehe ich schon an der Optik, wie das Auto durch die Kurve fährt. Ich möchte mit diesem Spiel nichts zu tun haben.
Ich taste mich auch noch ran, wo du Zen-Modus sagst. Es gibt ja sogar Spiele, die sich sehr stark darauf irgendwie spezialisieren. Es gibt dieses Art of Rally oder so. Das will, glaube ich, sehr stark darauf hinaus, dass es ein entspannendes Flow-Erlebnis ist oder so. Also ich glaube, das Bedürfnis wurde erkannt und es gibt Spiele, die genau das wollen. Habe ich auch nichts von gespielt, aber ich bin zumindest mal gespannt drauf.
Ich habe irgend so ein Driftspiel auf Steam mal irgendwie erworben bekommen, geschenkt, ich weiß nicht, Drift irgendwas, Drift sowieso, so sehr reduziert.
Wenn es das gut macht, ist es auch geil. Ja,
ja, und das ist auch irgendwie cool, weil du, ich will jetzt eigentlich nachgucken, wie das heißt, weil du halt einfach nur versuchst, sozusagen den perfekten Drift hinzukriegen und das Spiel ist grafisch enorm reduziert, weil es eigentlich nur eine weiße
Fläche. Das ist Absolute Drift. Absolute Drift.
Ja, genau, kann sein.
Das mochte ich sehr gern. Ja. Das mochte ich sehr gern.
Und das macht es, glaube ich, auch so dieses Zen-mäßige. Es geht eigentlich nur darum, dass du da so in der Gegend rumdriftest und ja, es hat irgendwelche Objectives, aber eigentlich sind die auch so ein bisschen wurscht. Ja, cool. Dann muss ich mal noch weiter gucken. Ich habe gerade gesehen, Forza Motorsport, jetzt nicht den Vierer, sondern irgendwas Neueres, gibt es bei GeForce Now.
Na, hau rein.
Und da könnte ich natürlich dann Cloud gamen, was ja wiederum, glaube ich, auch auf dem iPad dann möglich ist, wenn man GeForce Now
installiert. Ich sehe gerade, auf iOS gibt es den Sonic and Sega, wie heißt der? Sonic and All-Stars Racing Transformed, das ist der zweite Teil. Der ist extrem gut. Das ist so ein geiler Fun-Racer, also das genaue Gegenteil von Simulation. Okay. Aber wenn du mit sowas das anfangen kannst, das könnte auch was sein. Gutes Spiel.
Also mit Mario Kart kann ich überhaupt nichts anfangen. Geht das in diese Richtung?
Nee, dann eher nicht. Ist okay. Mario Kart ein bisschen polierter? Macht Spaß. Also ja, wenn so Funraces nicht ein Thema sind, dann vielleicht eher nicht. Aber ich mochte das sehr gerne.
Okay. Ja, okay. Ich probiere mich weiter durch. Und wenn ihr sonst Empfehlungen habt, was ich quasi seit iOS 10 auf dem iPad bis iOS 17 so an Gaming Evolution verpasst habe, an die Hörer da draußen. Ich bin jetzt wieder im Game sozusagen.
Sehr gut.
Zumindest was iPad-Spiele angeht. Ja, dann immer her mit den Empfehlungen in die Kommentare auf sneakpop.de. Das wäre das, genau. Vogelbeobachtung steht hier. Hast du wieder Webcams geguckt?
Ja, viel hat sich getan, glaube ich, seit den letzten Sendungen, die wir zusammen hatten, also wo ihr auch drüber gesprochen habt. Die Wanderfalken sind inzwischen alle ausgeflogen. Die sind sehr, sehr schnell sehr groß geworden und dann hat es so ein paar Tage gedauert und zack, waren sie weg. Man kann da noch reingucken, die kommen alle paar Tage nochmal zurück und gucken sich da um und liegen da und ruhen sich ein bisschen aus. Also im Prinzip gerade lernen die halt, wie man so Wanderfalkt gewissermaßen.
Genau.
Von den Eltern.
Auto-Wanderfalk.
Und machen das sehr gut, glaube ich. Genau. Jetzt ist natürlich die Frage, wo geht man dann hin, wenn man süßen Babyvogel flauschen möchte oder so. Störche sind ein Thema. Wir hatten schon mal die Storchencam aus Höchstadt, glaube ich, und aus Kreuzheim. Es gibt sehr viele Storchencams. Die sind aber auch, genau, da sind sie gerade auf dem Level, da sind sie auch schon relativ groß und entwickeln sich aus dieser Flauschphase schon raus. Ansonsten möchte ich noch die Empfehlung rausgeben, ich habe jetzt gerade für mich Turmfalken entdeckt. Ich glaube, Turmfalken sind offenbar ein bisschen später dran mit dem Nisten. Die schlüpfen gerade alle so und werden alle gerade so ein bisschen aktiv. Es gibt eine Nabu-Kamera, wo ist die? Wachtberg, irgendwo in NRW. Es gibt ein paar schöne Turmfalken-Kameras, die man jetzt gucken kann. Das macht mich auch ein bisschen gespannt, weil hier nisten, also bei uns in Würzburg hier hinterm Aus quasi, ist so eine komische Schule, die hat so einen Turm und da nisten immer Turmfalken. Und das heißt, vielleicht sehe ich auch bald wieder die echten Turmfalken. Ich muss gar nicht mehr irgendwelche Streams anmachen. Also der Tipp gerade sind, glaube ich, Turmfalken, wenn man weitermachen möchte. Es muss ja eigentlich immer das ganze Jahr über irgendwas geben am besten, ne?
Ja gut, es wird nicht das ganze Jahr irgendwas nisten. Ich habe jetzt gerade die Kamera von den Störchen aus Höchstadt nochmal angemacht. Mhm. Und tatsächlich, da liegen gerade drei, also Papa, Mama, Storch sind rechts und links flankierend und drei Babystörche liegen dazwischen. Aber so Baby sind die gar nicht mehr, die sind auch schon ziemlich.
Die sind echt groß. Und da haben sich einige Dramen abgespielt. Das eine wurde verstoßen und rausgekickt, das wurde dann gerettet oder so. Also da ist einiges los.
Ach je, okay, das habe ich alles gar nicht mitbekommen.
Vielleicht besser so.
Ja, vielleicht, ja. Oh ja, da wird, ja, die Flügelchen, die schlafen aber doch nicht. Jetzt piekst der eine den anderen. Ach, hey, da ist ja immer Action. Fantastisch. Ich habe gar nicht immer die Zeit, das zu gucken, aber das ist jedes Mal, wenn man reinschaut, ist es doch sehr
zierlich. Ich habe es auch, wie gesagt, oft im Hintergrund so.
Ja, wahrscheinlich sollte ich das auch irgendwie tun, aber.
Sehr entspannt. Nun, ansonsten, ja. im Winter muss man halt die Otter beobachten oder irgendwas. Also ich suche auch schon nach Alternativen.
Ja, die Elchwanderung war doch jetzt wieder in Schweden. Ne?
Stimmt,
das ja. Das wurde genau. Ja auch live gestreamt. Habe ich leider verpasst diesmal. Hatte ich irgendwie ein paar Tage vorher noch gesehen und dann habe ich verpasst reinzugucken, als es losging. Weiß gar nicht, ob das jetzt schon vorbei ist. Wahrscheinlich schon. Wurde es nicht dieses Jahr von RTL übertragen oder so? Habe ich nicht irgendwas sowas gelesen?
So groß ist es.
Ja, ich glaube irgendwie im Stream nur, nicht im richtigen Fernsehen, aber.
So, ich dachte direkt nach der Passion.
Genau. Peter Klöppel, die Nachrichten und jetzt zurück zu den Elchen.
Sehe ich.
Fantastisch. Keine Ahnung, was im linearen Fernsehen so los ist. Ich bin da nicht mehr in dem Game.
Ich bin auch überrascht, dass es noch gibt. Ich habe seit ich alleine wohne, habe ich auch kein Fernsehen mehr gehabt. Also das ist irgendwie, wenn ich es irgendwo sehe, dass das noch geht. Ich war neulich bei Freunden zu Gast, da lag eine Fernsehzeitung auf dem Tisch.
Abgefahren.
So, also geil, oder?
Ja. Ja, ich bin da auch komplett raus irgendwie, wenn ich zu meiner Mutter komme, ja. Dann läuft Fernsehen irgendwie, aber das ist dann immer so, da läuft dann Hubert Staller oder sowas. Und ja, bei meinem Vater läuft Fußball, aber das kommt, glaube ich, zumindest auch über irgendeinen moderneren Streaming, was auch immer, Sky, was auch, keine Ahnung, wo das läuft, aber da habe ich das Gefühl, dass so, da steckt vielleicht schon Internet dahinter als Trägermedium. Mhm. Ja.
Also es muss ja alles noch geguckt werden, sonst gäbe es das ja nicht mehr, ne? Das ist ja riesig groß.
Ja.
Ja, aber ich bin da selbst auch sehr fern von.
Wenn man ins BeReal guckt, dann sieht man natürlich bei Christoph immer Let's Dance, einfach irgendwie teilweise dann jeden total Abend.
Total geil.
Ja. Und man dann denkt so, es war süß, wie die Kids dann da immer irgendwie lustige Tänze nachmachen. Aber das ist schon so, da findet lineares Fernsehen bei ihm statt.
Läuft das wirklich jeden Abend?
Ich habe keine Ahnung, ich habe nur das Gefühl, dass ich das im BeReal.
Ich hätte gedacht, die gucken das dann halt so im Stream immer mal wieder und das ist auch nur aufholen. Ich weiß nicht, ob das, also
da egal. Bin ich auch überhaupt nicht im Bilde.
Ich auch nicht.
Aber gut. Nee, ich habe so ein Receiver-Box von Vodafone hier stehen und die ist irgendwie, die hätte eigentlich irgendein Firmware-Update kriegen müssen vor ein paar Jahren mal oder vor ein paar Monaten, wahrscheinlich eher Jahren schon. Da ich die aber irgendwann vom Strom getrennt habe, weil die irgendwie immer so warm war und ich dachte, das ist ja alles mein Strom, den ich da bezahle und ich benutze dieses Ding nie, habe ich die irgendwann vom Strom getrennt und dann hat sie da mehrere Jahre vor sich hin gestromlost. Und dann hat sie irgendwann, als ich sie mal wieder angeschaltet habe, vermutlich weil Fußball, EM, WM, irgend sowas war und ich dachte, könntest du mal reinschauen, habe ich sie dann angeschaltet und dann hat sie das irgendwie mit dem neuesten Update da hat sie wahrscheinlich irgendwie so 70 Firmware-Versionen verpasst und dann wollte sie nicht mehr und hat die Füße gestreckt und seitdem ist sie, also betrachte ich sie als kaputt quasi. Ja. Und in dem Zustand ist sie jetzt auch schon wieder seit 2 Jahren, also von daher, mein Fernsehgame ist so ein bisschen broken. Es gibt halt eine ARD und eine ZDF-Mediathek-App,
ja, ja, genau,
die man irgendwie benutzen kann und das ist es dann auch.
Und ich habe auch gesagt, gar keinen Draht dazu und kriege manchmal so Sachen mit.
Ich vermisse nichts, also.
Nee.
Von daher, wenig. Das Einzige, dass ich mir denke, ich bezahle die ganze Zeit dafür bei Vodafone.
Ja.
Aber man hat da halt dann auch irgendwie so einen Kombi-Vertrag, wo das Fernsehen halt einfach irgendwie so dabei ist und dann benutzt man das halt nicht. Das Telefon ist auch dabei, das benutze ich irgendwie auch nicht, also von daher. Da ist so ein Festnetzanschluss.
Ich habe auch schon seit langen Jahren eine Festnetznummer und weiß nicht mal, wie die geht.
Ja, genau. Neulich hat der Kindergarten oder der Hort, ich weiß gar nicht, einer von beiden, hat hier angerufen auf dem Festnetz. Die wollten damals bei der Anmeldung unbedingt unsere Festnetznummer und dann habe ich in meinem Handy da die rausgepuzzelt und habe die da in dieses Anmeldeformular geschrieben, weil die Frau darauf bestand. Und ich habe dann auch extra dazu gesagt, so, rufen Sie bitte lieber auf dem Handy an, wenn was ist. Und irgendwie habe ich wohl mal in geistiger Vorausahnung die Fritzbox, wo das Telefon-Ding sie da reinläuft, so konfiguriert, dass die, wenn da entgangene Anrufe oder Anrufbeantworter Dinge sind, dass sie dann eine Mail schickt. Und einmal alle Vierteljahr oder so rufen die da tatsächlich an. Das kriegen wir 100% niemals mit, weil meistens ist der Akku von diesem Handteil leer oder irgendwas. Und dann kommt diese Mail, die ich zum Glück konfiguriert habe. Und dann erschrecke ich immer so ein bisschen, wenn ich diese Mail sehe. So, mein Festnetz hat was gemacht. Was, wer? Wo? Und dann steht da irgendeine Zahlenkombination 069, bla, bla, bla. Und dann ist so, ja, keine Ahnung, was tue ich jetzt? Rufe ich da zurück? Ja, dann kriegt man dann meistens raus. Bis ich das dann ermittelt habe und diese Mail gelesen habe und dann irgendwie nach vorne laufe oder meine Frau dann irgendwie kontaktiere, dann sagt sie, ja, ja, habe ich gesehen, habe schon zurückgerufen.
Immer schneller, dass das so ist, dass die unbedingt die Festnetznummer wollen und so weiter, beweist ja eigentlich nur, dass es noch ein Thema ist. Also die meisten Eltern TM scheinen ja dann auch irgendwie Festnetz zu benutzen. Also vielleicht ist man dann eher doch selber der Aussätzige, wenn man es nicht benutzt, denke ich mal so.
Ja, das wäre, an sich klingt die Theorie irgendwie gut, aber wenn ich mich so umgucke bei den anderen Eltern, dann haben die doch auch alle die ganze Zeit ihr Handy in der Hand. Also das kann ich dann auch nicht so richtig glauben.
Ich kenne auch niemanden mit Festnetz.
Ja.
Meine Mutter halt, ja.
Ja, selbst bei meiner Mutter komme ich auf dem Handy erfolgreicher durch als, ja,
ich auch.
Als auf dem Festnetz. Bei meinem Vater ist umgekehrt. Mein Vater hat zwar viel mehr Tech, so Tablets und Rechner und Handy, aber denn sein Handy liegt immer irgendwo und ist dann auf Vibration geschaltet. Das ist, wenn du ihn anrufen willst, musst du das Festnetz anrufen, weil das macht Krach in der Wohnung und dann kriegst du ihn ans Telefon. Wenn das Handy irgendwo im Nachbarzimmer so vor sich hin brummt oder so, dann das kannst du 5-mal versuchen, da passiert nichts. Aber gut, das ist vielleicht so ein spezielles Problem. Nochmal zurück zum Thema Computerspiele.
Ich sag's dir, wir sind, wenn die anderen nicht da sind, sind wir ein Gaming-Podcast.
Das ist einfach geht so ein bisschen in die Richtung, ne?
Ganz sagen,
jetzt
was hier du
so
willst.
Verstreut ja. So über die Themen, aber wir kommen jetzt immer wieder dazu zurück. Ich habe jetzt überlegt, so meine Tochter ist jetzt 7 und vielleicht braucht die mal so ein bisschen Exposure, was Computerspiele angeht, weil warum nicht? Und bisher spielen die halt so ganz simple Kinderdinge an. Also mein Sohn ist 3, nee, jetzt ist er 4. Der spielt dann immer so die Raupe Nimmersatt, gibt's als iPad-Spiel und oder als Handyspiel auch. Und da muss halt diese Raupe füttern, ja, wie in dieser Geschichte, die Raupe Nimmersatt frisst halt die ganze Zeit und dann ist sie ein Schmetterling irgendwann. Und das kannst du da halt spielerisch nachmachen. Du musst der Raupe dann halt immer Essen hinlegen und dann frisst sie sich dick und dann geht sie schlafen, wenn es ihr gut geht und sie genug gegessen und gespielt hat, kann sie schlafen gehen und nach 3 Nächten oder so ist sie dann bereit, sich zu verpuppen und dann hast du einen Schmetterling und dann ist das fertig, das Spiel. Und beim nächsten Mal fängt es von vorne an und sieht wieder genauso aus. Funktioniert ganz gut, ihn in einem Restaurant so lange zu beschäftigen, bis das Essen kommt. Da kann er 2-mal die Raupe zu einem Schmetterling machen und dann ist das Essen da, dann ist es okay. Aber jetzt halt auch nicht besonders intellektuell fordernd. Aber gut, bei einem 4-Jährigen will man Screentime vielleicht auch noch ein bisschen limitieren. Bei der Großen habe ich jetzt gedacht und für den Kleinen vielleicht auch irgendwie mal was nicht so aufregend ist, weil so ein bisschen, man will sie ja nicht gleich visuell überreizen, aber vielleicht so ein bisschen intellektuell herausfordernd. Und dann bin ich bei Monument Valley gelandet. Kennst du die Spiele?
Das ist so geil. Das habe ich, glaube auch auf dem Handy damals gespielt. Super schön. Genau.
wahnsinnig toll. Habe ich auch auf dem Handy gespielt. Ich weiß noch, dass ich am Ende vom zweiten Teil dann irgendwann nur noch mir ein Level pro Woche gegönnt habe, weil ich nicht wollte, dass es zu Ende geht. Ich wollte das noch hinziehen, dass ich so lange wie möglich noch irgendwie, dass ich in diesem Gefühl schwelgen kann. Es gibt noch Monument Valley, was ich nicht gesehen habe, was noch kommt. Geil. Und da war es irgendwann fertig und dann war ich irgendwie auch traurig, dass es fertig ist. Und jetzt, einige Jahre später, habe ich im Rahmen von dem Krankenhausaufenthalt am Gardasee, wo ich mit meinem Sohn im Krankenhaus war, weil er sich da die Fresse hat polieren lassen von einer Betonplatte.
Der Sneakpot berichtete.
Der Sneakpot berichtete, genau. Er musste sich ja irgendwie 4 Stunden Wartezeit im Krankenhaus überbrücken mit einem 4-Jährigen oder damals noch 3-Jährigen. Und da habe ich ihn Monument Valley spielen lassen, auf meinem Handy damals noch. Und hab da schon gedacht, Menschenskinder, hier, es ist fast 23 Uhr, der Kerle ist komplett zerlegt im Gesicht und außerdem müde, aber in Monument Valley fängt er an, irgendwie dreidimensionales Denkvermögen an den Tag zu legen, wo ich so zugeguckt habe, wo ich dachte so, du machst das gerade zum ersten Mal, du spielst überhaupt zum ersten Mal ein Computerspiel, Chapeau für das Verständnis dieses Levels und dieses Spiels. Ich war richtig begeistert. Gut, jetzt ist er natürlich auch mein Sohn, da lässt man sich leicht begeistern, weil man ja denkt, guck mal hier, meiner, was der alles kann. Ne? Aber jetzt mit dem Auftauchen dieses iPads hier habe ich gedacht, jetzt könnte man das ja nochmal so grundsätzlich nochmal anfangen und auch die große Schwester mitspielen lassen. Und dann habe ich ihnen Monument Valley gegeben und habe so ein bisschen zugeschaut, wie das auf die wirkt. Und das, also meiner Tochter sind halt wirklich mehrfach immer wieder, wenn so Dinge passiert sind in den Leveln, wenn dann irgendwie so neue Sachen so hochfahren oder so, weißt du, dass die, dass sich so eine Stadt vor ihr so aufbaut oder aus dem Dunkel heraustritt oder so. Das kennt sie ja in dem Sinne alles nicht, weil sie bisher eigentlich bis auf ein bisschen Wii noch nicht viel gespielt hat. Und dann entfuhr ihr das immer so, sie saß da mit ihrem Bruder und die guckten beide in dieses Pad rein und dann sagt sie immer so, boah, krass, boah, oh. Also so ist wirklich gesehen, wie es so diese Welt, die da aufgeht und dann dieses Rumprobieren, Papa, wir kommen nicht weiter, du musst uns helfen und so weiter und dann sagst du nur, man kann da was verschieben und dann wird an allen Dingen rumgefummelt, bis sich was verschiebt und dann und dann der Kleine mischt sich dann ein, da musst du da rüberlaufen und so weiter, also die
großartig.
Das war wirklich, also es war herzerfrischend da zuzugucken, wie sie diese Welt entdecken und wie sie diese Mechaniken entdecken und wie toll dieses Spiel sowohl für Erwachsene, wie du ja auch gerade gesagt hast und wie es mir ja auch ging vor ein paar Jahren, als es rauskam. Es funktioniert für Erwachsene toll und es funktioniert offensichtlich auch für Kinder und auch für kleine Kinder. Und von daher, Monument Valley, ich glaube, damals, als es rauskam, haben Stefan und ich hier im Sneakpot auch drüber geschwärmt. Und ich kann das jetzt sozusagen nochmal aufwärmen und sagen, gebt das euren Kindern. Das ist geiles Zeug.
Wirklich tolles Spiel, mag ich sehr gern.
Und die Frage am nächsten Tag war dann schon gleich, Papa, wann können wir das Spiel mit dem Mädchen mit dem weißen Hut weiterspielen? Sie kann sich nicht merken, wie das Spiel heißt, obwohl ich es ihr 4-mal gesagt habe. Und ich habe sie auch übersetzt, was es bedeutet und so, aber also für sie ist es das Spiel mit dem Mädchen mit dem weißen Hut. Weil der muss ja auch am Ende von jedem Level immer abgenommen werden und dann fliegt da irgendetwas raus und so. Das ist ja, also der weiße Hut ist wichtig. Ja. Und dabei hätte das gepasst, ich hätte dieses, eigentlich habe ich vom Timing das total falsch gemacht. Ich hätte die das ja eigentlich vor Den Haag spielen lassen müssen. Und dann hätten wir in Den Haag in diese MC Escher Ausstellung gehen können. haben wir natürlich dann jetzt nicht gemacht. Also nicht, ob die denen was gegeben hätte, aber zumindest hätten sie dann ein bisschen mehr Verständnis dessen gehabt, was da der Trick dabei ist.
Das Spiel spielt sehr stark in dieser Ästhetik oder diesen optischen Täuschungen, ne? Das ist ja
genau das. Ja. Ja, das war auch sehr faszinierend zu gucken, wenn sie dann das erste Mal irgendwie so ein Element verdrehen, was quasi so eine optische Täuschung, so ein Escher-Moment quasi macht und dann sich dadurch ein Weg ergibt, der in der physikalischen Wirklichkeit eigentlich so nicht funktionieren würde, sondern nur durch die Perspektive irgendwie möglich erscheint. Und in dem Spiel dann dadurch, dass er durch die Perspektive möglich erscheint, ist er dann auch gangbar. Und das war so, da drehen sie dann rum und dann so, okay. hast du richtig gesehen, wie das kleine Hirn so Unverständnis, weil, ja, egal, das Ziel ist da hinten, ich gehe da jetzt hin. Und dann,
geil.
Das ist wirklich faszinierend, dazu
zu schauen. Ich bin spannend, weißt du, ganz oft habe ich das, also in deiner Erzählung jetzt, aber auch häufiger sonst. Ich glaube, man traut Kindern immer zu wenig zu. Mhm. Also ich hätte es vor der Sendung gesagt, okay, das ist ja Monument Valley, super Ding. aber das spielt doch kein Kind. So, weißt du, weil es für mich irgendwie sehr, sehr komplexe und sehr irgendwie so auf Ästhetik basierende Rätsel sind, so, weiß nicht, aber klar, warum nicht? So. Ich glaube, man unterschätzt Kindergeister einfach immer extrem.
Ja, und ich bin jetzt irgendwie noch nicht so angetan davon, also wie gesagt, Kinder sind ja eh teilweise dann so, werden sie überfrachtet mit Eindrücken, hm. Schule, Schulhof, andere Kinder, so ist alles anstrengend für den kleinen Geist. Sah diese ganzen Behauptungskämpfe, die man da ausfechten muss und so weiter und dann Hausaufgaben und hast du nicht gesehen und irgendwann muss so ein Geist ja auch mal zur Ruhe kommen. Wenn ich da jetzt irgendwie dann noch Mario Kart oben drauf baller oder so, dann klar, hat alles seinen Platz und wird auch kommen, ohne Frage, aber ob das so das Erste sein muss, mit dem man die Bildschirmzeit erhöht, habe ich jetzt persönlich dann irgendwie auch mal so ein Fragezeichen.
Wie gesagt, das kommt eh von ganz alleine vieles, genau. Ne? Das sagst du auch.
Ja. Genau. Und von daher habe ich gedacht, war meine erste Idee so, ja, grundsätzlich habe ich nichts gegen Computerspiele, aber vielleicht fangen wir mit was Ruhigem an. Und durch Zufall bin ich beim Durchscrollen meiner alten App-Liste über Monument Valley gestolpert und habe halt gedacht, ja, warum nicht? Nehmen wir doch das mal. Das ist doch
geil, sehr ja, nice.
Und Volltreffer, würde ich sagen.
Ja, ich fürchte, jetzt willst du Empfehlungen oder so, ne? Ich fürchte, du willst jetzt Empfehlungen.
Ja, wenn du noch welche hättest, ja. Ich meine, es gibt so ein paar Klone von Monument Valley. Keiner von denen, die ich ausprobiert hatte, war so richtig gut. Aber vielleicht hast du ja irgendwie noch was völlig anderes am Start.
Also ich spiele ja sonst gar nicht, also auf Tablets überhaupt nicht und auch auf dem Handy selten. Ich habe gerade einfach meine Spieleliste so sortiert nach, was gibt's irgendwie auf iOS oder so. Mhm. Und was mir gefallen hat, ähnlicher Vibe auf jeden Fall The Gardens Between. Super süßes Spiel, auch im Sinne von, ja, du hast eine Rätselwelt, die du immer so herumdrehen und damit was machen kannst oder so. Will, glaube ich, noch ein bisschen mehr auf so Storytelling und Melancholie hinaus, aber wirklich schön. Ich hatte mir gerade noch irgendwas rausgesucht. Ähnlicher Fall eigentlich, Gris, das Spiel, wo man die Farben nach und nach zurück in die Welt bringt. Also auch da würde ich jetzt erstmal intuitiv wieder sagen, vielleicht eher was Erwachsenes, aber wie gesagt, unterschätzt man auch häufig Kinder. Hat ganz Gris, viel von dieser ruhigen...
Wie der Film?
Achso, G-R-I-S.
Ah, Gris, okay.
Da musste ich wegen der Ästhetik dran denken, da geht es ganz viel darum. Also das funktioniert vor allem auf dieser Ebene. So ein mildes Jump'n'Run mit leichten Rätselelementen, aber so vom Style hat es mir einen ähnlichen Vibe gegeben. Mhm. Aber wie gesagt, keine Ahnung, ich bin überhaupt nicht versiert im Bereich portable Spiele auf iOS irgendwie und erst recht nicht,
oh ja, gut, hätte ja sein
was können. Man vielleicht seinen Kindern gibt. Oh, Donut County sehe ich hier gerade. Das ist ein super Spiel, auch für Kinder. Das habe ich schon mit Kindern gespielt.
Oh, das habe ich, glaube ich, sogar mal...
Da geht es darum, dass man ein Loch bewegt.
Das ist wirklich, ja, gut. Genau, man macht so ein Loch und das frisst alles, ne? Das, da fliegt das alles rein. Das
ist wirklich witzig. So ein bisschen wie die Katamari-Spiele, die es leider sonst nur auf Konsolen gibt, glaube ich. Nee, es gibt auch Katamari-Spiele für iOS. Egal, Donut County ist auf jeden Fall ein Ding.
Ich erinnere mich, das auf dem Telefon mal ausprobiert zu haben. Ich weiß nicht, wie lange ich das gespielt habe. Ich glaube nicht sehr weit. Das geht mir aber oft auf bei komplexeren Spielen, die eigentlich eher vielleicht auf einen größeren Bildschirm gehören, die sie dann auch für Handys portieren. Wenn man die am Handy zum ersten Mal den Kontakt hat, dann funktioniert das oft überhaupt nicht, finde ich. Zum Beispiel
voll.
Auch habe ich mit meinem Sohn mal vor einer Weile, die haben nur zugeguckt, die Kids. Ich habe gespielt und die haben zugeguckt bei Goat Simulator.
und ganz schlimmes Spiel.
Das, ja, aber irgendwie halt auch lustig. Und deshalb dachte ich, ja, voll, da können wir die Kinder mal zugucken lassen. Und dann haben wir eben Goat Simulator, oder ich habe Goat Simulator gespielt. Und es führte dann dazu, dass mein Sohn dann irgendwie die nächsten 4 Stunden durch die Wohnung oder durch das sein Leben gerannt ist und der Meinung war, er sei jetzt eine Ziege, die alles umboxen muss. Und ist dann irgendwie immer nur noch bam, bam, bam und wollte irgendwie alles kaputt schlagen. Und dann meine Frau mich dann auch so Side-Eye-mäßig so angeguckt hat, so nach dem Motto, was hast du getan? Was soll das?
Ich kenne Erwachsene, auf die das Spiel diesen Effekt hat.
Genau, aber jetzt hast du quasi so einen Dreijährigen, der eh schon so ein bisschen rabiat drauf ist und dann kommt der auf so einen Film drauf. Das kannst du halt echt dann auch nicht brauchen. Und das ist aber auch sowas, Goat Simulator, ich glaube, ich bin da nie irgendwie so über die ersten 2 Locations oder so rausgekommen, weil es auf dem Handy sich so schäbig steuert.
Ja, schon.
Dass du denkst ja, da gibt's eine ganze Welt und man kann da wahrscheinlich viele lustige Dinge erleben. Aber ich laufe dann halt immer irgendwie dieselbe Straße lang, mache da irgendwie so 5 Minuten Blödsinn und dann lege ich es wieder weg, weil sich's halt einfach scheiße steuert auf dem Telefon. Und dann sehe ich irgendwie, dass es davon, was weiß ich, 4 Teile gibt oder so. Und da muss ja offensichtlich was dran sein, wo das Leute auch länger spielen. Und für mich ist das immer nur so ein 5-Minuten-Gag. Und das ist, tut dem wahrscheinlich auch Unrecht.
Ich scroll hier gerade noch durch. Ich habe noch eine Empfehlung für dich.
Hau raus.
Also vielleicht wirklich mehr Erwachsene. Kennst du Mini-Metro?
Ja, das habe ich auf dem Mini schon sehr gesuchtet. Ja, das ist toll.
Okay, dann hast du das schon raus.
Ja, da gibt es ja auch noch
Mini-Motorways.
Genau. Mini-Motorways, ja, genau.
Für die Amerikaner, die keine Züge kennen.
Ja, sehr schön. So hatte ich das noch gar nicht gesehen. Ja, aber das
ist mir doch, boah. Also hier ist ein tolle, ja, auch wieder mehr für dich. 80 Days. Kennst du das?
Nee, das ist
nicht. Das hier, die in 80 Tagen um die Welt Geschichte ist reiner Text. Reines, man würde sagen Text-Adventure. Ein bisschen so softe Grafik, aber im Prinzip triffst du so, ist so ein Entscheidungsspiel. Du triffst Entscheidungen, wann du über welche Stadt fährst und mit welchen Verkehrsmitteln und willst halt die Welt umrunden. Super geiles Teil. Super geiles Teil.
Okay.
Ich gucke gerade Sachen an, die ich mochte, die es auch auf.
Und was ist da sozusagen die Schwierigkeit oder ist das nur so, es erzählt eine Geschichte?
Es erzählt eine Geschichte, du musst halt schon so ein bisschen Ressourcenmanagement oder so. Ja, jetzt habe ich einen Wintermantel, jetzt kann ich über Russland fahren. Oder so, ist so, weißt du, im Prinzip, es ist ganz, ganz softe Roleplay-Elemente. Eigentlich geht es mehr darum, genau, Geschichte zu erleben und die weiterzuschreiben. Wirklich geil. Ich glaube, ich habe mal gelesen, wenn man es einmal durchspielt, hat man 3% der möglichen Dialoge gesehen oder so.
Oh, okay.
Also man kann es auch oft wieder spielen. Wirklich cooles Ding.
80 Days, okay, von 2014.
Ja, von Inkle. Das sind die haben auch hier Overboard gemacht. Das ist sehr schön. Das Heaven's Vault, haben wir vorhin drüber gesprochen, das Sprachenentzifferungsspiel oder Schriftentzifferungsspiel. Egos Studio hat gerade ein neues Spiel.
Ja, lustig, dass du gerade sagst, dass die auch Overboard gemacht haben, weil als ich den ersten Screenshot hier eben in der Wikipedia sah, fiel mir Overboard ein und ich dachte, ja, das hat der Stefan hier neulich besprochen.
Ja.
Und ich
Ja, stimmt.
Hab's tatsächlich auch schon angespielt. Ich bin bisher immer erwischt worden. Ich habe es noch nicht geschafft,
ja, natürlich,
davon zu kommen.
Und selbst wenn man es schafft, gibt es noch 10 Wege, das besser zu machen. Ich finde, 80 Days ist auf jeden Fall noch, ist ihr Masterpiece.
Okay. Ja, cool.
Okay, dann unter meinen wirklich top bewerteten habe ich hier noch den Tabs, den Totally Accurate Battle Simulator. Das kann man auch gut mit Kindern spielen.
Okay.
Geht halt um Krieg, aber halt so völlig lächerlich. Du baust halt so deine Armee von ein paar Figuren auf und lässt die aufeinander zulaufen. Und dann ist immer das Lustige, ja, jetzt habe ich hier irgendwie 10 Wikinger und habe noch irgendwie hier diesen, noch einen Eiswagen und einen Mammut oder so. Und dann guckt man, was die machen. Und die sind halt, die fahren halt also einfach drauf los. Wenn du einen Start drückst, dann wanken alle so los und machen die Dinge. Die sind halt völlig so Ragdoll Physics. Die schwabbeln alle so rum. Das ist wirklich, wirklich, ich habe selten beim Spiel so gelacht wie bei Tabs. Große, große Empfehlung. Ich habe es auch, genau, also damit habe ich mal den 9-jährigen Sohn von einer Freundin irgendwie, wir waren so, also wir haben den ganzen Abend, die Nacht durch haben wir das gezockt. Das ist großartig. Also das ist auch für alle Altersklassen und für alle Trunkenheitszustände ist Tabs auf jeden Fall ein Riesen.
Der Name ist allein Totally Accurate Battle Simulator. Ragdoll Physics Based Battle Simulator.
Das macht wirklich Spaß.
Okay.
Habe ich auf der Switch gespielt, ja.
Das klingt gut. Das kommt auf die Liste. Ich weiß nicht, ob das für meine Kids schon was ist.
Vielleicht nicht oder vielleicht noch nicht, keine Ahnung.
Ja, aber
sonst hast du halt eine Menge Spaß.
Ich werde es ausprobieren. Das klingt gut. Was sagst du, was hast du noch?
Nee, das war's noch gerade. Ich gucke hier gerade noch rum, aber wie gesagt, hier kommen relativ wenige Spiele bei mir nur raus, die es auch auf iOS gibt. Das ist gar nicht meine
Plattform sonst. Gerade bei Tabs ist iOS to be announced, das Release Date. Ich weiß nicht, ob die Wikipedia jetzt veraltet ist, aber es gibt es für Mac und Windows, also von daher, ich könnte es auf dem Rechner spielen.
Ansonsten wirklich anderer großer Tipp, da spricht jetzt wieder so der Retro-Gamer aus mir irgendwie. Wenn du halt irgendwie mit Kindern was spielen möchtest, dann lad dir irgendeinen Emulator runter und zock alten Kram. So, weißt du? Der Vorteil an so alten Spielen, an NES-Spielen, SNES-Spielen ist ja ganz oft, die sind super einfach. Die sind super simpel, du hast 2 Knöpfe und ballerst drauf los. So, weißt du? Also lass es DuckTales auf dem NES sein. Es hat genug Tiefe, um trotzdem irgendwie ein Gefühl von Fortschritt zu haben. Es ist einfach super simpel zu verstehen. Also ich merke ganz oft, mit Nicht-GamerInnen oder so lässt sich sowas total gut einfach spielen. Dann spielst du halt ein altes Mario oder was auch immer und hast gleichzeitig noch eine kleine Geschichtsstunde oder so. Da sind natürlich die Effekte nicht so flashig wie bei Monument Valley, aber einfach ein paar geile NES-Spiele, weil dann geht immer. Und ja.
Ja, und da wird
das ist so ein Go-To, was ich immer mache, wenn ich in der Situation bin.
Ich weiß nicht, hast du da sozusagen Jugenderinnerung? Also hast du das früher gespielt, als du klein warst? Oder?
Ich bin altersmäßig weit nach NES aufgewachsen oder so, ne? Kein,
also ja, zu sein können, dass so ein Ding irgendwie bei euch zufällig daheim rumlag oder so.
Nee, gab es, aber ich bin dann doch eher so, also eher erst später zum Gamer geworden, habe alles so nachgeholt oder so. Aber also die Erinnerungen, die ich daran habe, sind ganz oft so, ja, diese WG zum Beispiel, da leben außer mir zwei Nicht-Gamerinnen drin oder so, weißt du? Und es ist, die sehen hier diesen ganzen Kram und wollen auch mal was zocken oder so. Und dann ist es gar nicht so leicht, was zu finden, was sofort geht. Und das sind so Retro-Spiele tatsächlich ein Thema. Das ist nicht nur, weil ich das selber gerne mag und so liebe, sondern es ist auf eine Weise ganz oft einfach einfacher. Wenn du halt einen Controller hast, der nur zwei Knöpfe hast, und dann ist es halt auch leicht verstehbar.
Mhm, klar.
Deswegen mache ich das immer gerne. Und sowohl, also genau, mit auf Partys, mit Leuten, die keine Erfahrung damit haben, gern auch mit Kindern oder so, geht tatsächlich so diese Generation oft ganz gut. Sega Master System, NES oder so.
Da ist viel los. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Bei mir ist halt so, diese ganzen Spielekonsolen, die damals aktuell waren, die hatte ich damals alle nicht. Also ich hatte weder einen Game Boy, naja, noch irgendein NES, noch die Sega-Varianten, sondern ich war, als das eigentlich noch bevor das losging, schon PC-Gamer. Die ganzen Konsolen kamen dann irgendwann, da war diese C64-Amiga-Zeit schon rum und ich war dann schon PC-Spieler und hab bei meinen Kumpels C64 und Amiga gespielt. Und insofern diese ganzen Emulator-Sachen, wo dann die ganzen meistens so aus der Nintendo-Richtung her wiederbelebt werden und alle Leute ganz nostalgisch werden, da stehe ich immer so daneben und denke mir, ja, nee, gib mir mal einen DOS-Emulator.
Ja, also auch das geht. Also auch da gibt es genug Spiele, die sich dafür total gut eignen.
Ja, aber da wird dann immer schnell irgendwie das Wolfenstein wieder rausgekramt oder so.
Das ist nicht so, dass das vielleicht jetzt gerade
nicht. So.
Ja. Ja, wie gesagt, ich habe auch schon sehr viel gute Erfahrung mit halt wirklich nicht spielenden Personen gemacht, den du ganz einfach, also DuckTales, NES ist mein Paradebeispiel, das ist das perfekte Videospiel einfach, weißt du, das ist, und das geht heute wie damals, das ist, also es gibt solche Spiele, die auch wirklich auf diese Weise gut gealtert sind.
Ja, wo kriegt man die ROMs her, die muss man sich so semi-legal
auf, da müsste man nochmal, da gibt es Mittel und Wege, glaube ich.
Ja, okay, alles klar.
Man besitzt das natürlich alles legal und so, du weißt schon.
Und dann fällt das da irgendwie in diesen Controller rein, in diesen Emulator, und dann ist
fällt's
das
irgendwie rein. Genau, DuckTales fürs NES besitze ich tatsächlich, aber ja.
Das wird ja jetzt zumindest wieder leichter, was das angeht, weil ja gerade die Firma Apple sich hat von der EU eins rüberwürgen lassen und gezwungen wurde, einen alternativen App Store in Europa zulassen zu müssen.
Ja, ja.
Wegen Digital Markets, hast du nicht gesehen. Und das fängt jetzt an, Früchte zu tragen. Also die ersten alternativen App Stores kommen jetzt sozusagen, werden gerade gelauncht, und dort wird es dann Emulatoren geben oder gibt es schon. Ich glaube, Delta ist da so einer der ersten. Der jetzt da verfügbar ist, ohne dass man nennenswert sein Handy krumm biegen muss, wie man das früher hätte tun müssen. Und die ersten Emulatoren sind jetzt sogar im originalen App Store von Apple aufgetaucht. Also von daher, was so Retro-Gaming auf Apple-Telefonen und Tablets angeht, wird die Landschaft gerade attraktiver.
Ja, ganz geil, ja. Ja. Habe ich gesehen, alle spielen es wieder Pokémon, hier Rot und Blau oder so.
Okay, Pokémon geht so gar nicht an mich ran. Das ist gerade so in der Schule so ein Thema jetzt bei den Kids. Da wird dann, da werden dann diese,
immer noch, wirklich?
Diese Sammelkarten gehen da rum.
Immer die, noch?
Okay. Ja, ja, total. Und wenn man so zuhört, wie sie sich darüber unterhalten, hast du auch das Gefühl, sie verstehen gar nicht, was sie da machen. Sie sammeln einfach nur diese Dinger und irgendwie.
Ich glaube, das ist so, ja.
Ja, fürchterlich.
Ging also, uns damals nicht anders.
Wahrscheinlich, ja. Aber wenn man da jetzt zum erwachsenen Hirn drauf guckt, denkt man so, was machen die da? Was soll das? Und warum geben sie dafür ihr Taschengeld aus? Zum Glück hat es meine Tochter noch nicht befallen. Sie hat zwar jetzt irgendwie ein paar von diesen Karten mal geschenkt bekommen von irgendwelchen Leuten und erzählt mir dann so Halbinformationen irgendwie so, das hier ist ein sowieso Monster. Es hat 560 irgendwas. Und ich so, ja, wozu sind die gut? Das weiß ich nicht. Und ich so, ja, okay, dann brauchst du das ja auch nicht.
Sehr gut.
Ja, weil das hat mir der sowieso geschenkt. Ja, okay, gut, dann ist das so.
Tja, Pokémon ist übrigens eine Videospielreihe, wo die alten Teile sich sehr schlecht zum Einstieg eignen. Die sind wirklich sehr, sehr archaisch. Ich weiß auch nicht.
Also ich erinnere mich, als das damals rauskam, dieses eine Pokémon-Ding, wo man irgendwie so durch die Landschaft gehen musste und musste diese Bälle auf die Monster werfen. Die,
ja, das beschreibt gerade alle Teile.
Okay. Naja, also das erste von diesen, von Niantic war das, die das gemacht haben, gell?
Ach, Pokémon Go, wo man so ja. richtig selber schmeißen
ja,
musste.
Ja, genau. Ja. Das habe ich mir irgendwie mal so für einen halben Tag gespielt oder so und dann bin ich zu dem anderen von damals von Niantic vorher gemachten Spiel wieder zurückgegangen. Ich habe den Namen vergessen.
Das mit den, ja, da war ich auch vorher. Hier links mit den, hier den Enlightened und so. Wie heißt es denn?
Ja, mit den, wo man immer so diese Portale miteinander verbinden musste.
Ich weiß, was du meinst. Wie heißt es denn? Das Witzige jedenfalls daran war, dass die Karten, also die ganzen Kartendaten aus diesem Spiel wurden komplett importiert in Pokémon Go. Das heißt, am Anfang hattest du in Pokémon Go die ganzen Arenen und Pokestops und so, hattest du halt bei so Orten, die irgendwas mit Religion und Okkultismus zu tun hatten, weil das halt ein Vorgängerthema war. Das hat sehr wenig zusammengepasst am Anfang, aber trotzdem lustig. Wie heißt es denn?
Ich bin auf dem Weg dahin, warte kurz. Ingress.
Ingress, genau. Das habe ich auch sehr begeistert gespielt.
Ja, Ingress habe ich auch wirklich eine ganze Weile, also viel, viel länger als Pokémon Go, weil ich, ja. wenn man von Ingress kam und dann nach Pokémon Go rübergegangen ist, fand ich Pokémon Go halt sehr leer so.
Ja klar, gerade am Anfang. Inzwischen ist, glaube ich, sehr viel weiterentwickelt und fortentwickelt davon.
Okay, ja, das habe ich ja alles nicht mehr miterlebt.
Ich auch nicht.
Aber das war unterhaltsam. Du bist so in Pokémon Go rein und ich so, aha, und da steht jetzt dieses Viech und jetzt werfe ich ihm einen Ball an den Kopf. Und jetzt habe ich es irgendwie eingesammelt. Was bringt mir das? Nichts. Okay, gut, weiter.
Es waren schon witzige Zeiten, allein, dass man häufiger mal auf Friedhofen unterwegs war.
Ja, genau. Und in irgendwelchen komischen Monumenten und so irgendwie in der Stadt. Also ich weiß, damals viel durch Gießen durchgemarodiert und dann teilweise so mit dem Bus durch Gießen gefahren. Und dann hielt er immer an einer so einer Bushaltestelle länger an, weil das so eine große Umstiegshaltestelle war, wo er länger stand. Mhm. Und dort war auch eins von diesen Portalen und dann konnte man das aus dem Bus raus versuchen zu machen. Und dann hatte man aber halt nur so und so lange Zeit. Und dann sah man irgendwie, wie dann andere Leute kamen, die vom gegnerischen Team, die auch was gemacht haben. Und dann wurden die Geil. Auch wieder so weggerissen, bevor sie fertig waren. Dann wusstest du, der sitzt in dem anderen Bus da drüben. Der ist auch nicht ausgestiegen. Ja. So wichtig war es einem dann doch nicht, dass man jetzt extra seinen Bus dafür verlässt und den nächsten dann nimmt. Aber so während der da steht, kann man ja mal versuchen, ob was geht. Auch so eine Zeit, wo man auf jeden Fall eine Powerbank brauchte.
Voll.
Nun ja, okay, so viel dazu zu dem Ausflug Computerspiele und Computerspiele für Kinder. Mitgenommen habe ich auf jeden Fall Totally Accurate Battle Simulator auszuprobieren.
Das war so ein Spaß, das ist wirklich toll.
Und ich möchte mal schauen, ob dieses Forza Motorsport auf GeForce Now, das kostet allerdings noch 70 Euro, da muss man dann, das muss man dann glaube ich auch wollen. Das ist aber glaube ich auch das 2023er Game, also ganz neu.
Okay.
Das neueste, vermutlich.
Kann ich noch nichts zu sagen.
Ja, ist dann wieder die Frage, ne? Da braucht man vielleicht gegebenenfalls dann auch wieder ein Lenkrad oder sowas, aber mal gucken. Okay, also wenn jemand weiß, was Elijah Wood heute macht, dann gerne in die Kommentare kommen. Auf sneakpot.de. Ansonsten bleibt mir jetzt, da ja das verlorene Wort diese Woche ausfällt und da die Musikerwitze, die wir im Vorfeld ChatGPT haben erzeugen lassen, alle scheiße waren, bleibt mir nur noch der Blick auf die nächste Woche. Und dazu hat mir der heute im Urlaub weilende Christoph, der ist übrigens in Hamburg und schickt schöne Bilder.
Habe ich auf BeReal gesehen, ja.
Ja, genau. Hat mir folgende Information, jetzt, wenn ich sie denn finden würde, übertragen. Nö, hat er nicht. Das ist ja ein Skandal.
Zur Überbrückung kann ich sagen, das Weizen ist tatsächlich wesentlich besser als das Chocolate Stout.
Ja, okay. Aber du sagtest ja vorher schon, dass du wusstest, dass es scheiße ist, oder?
Ja, schon. Die Spannung war nicht da. Ähnlich wie bei Atlas, unserem Film heute.
Ah, hier, ich hab's gefunden.
Ja.
Der Film ist auf Netflix. Nächste Woche ist die Becky zu Gast.
Okay.
Und jetzt habe ich überhaupt keine Ahnung, wie man diesen Film ausspricht. V-O-L-E-U-S-E-S. Voleus? Oder so ähnlich?
V-O-L-E-U-S-E-S. Voleuses, sagen wir im Rheinland.
Ja, Die Binnen, sagt Netflix als zweiten Titel. Eine Profidiebin ist das Leben auf der Flucht leid, doch bevor sie sich zur Ruhe setzt, gilt es mit ihrer Komplizin und einer Fluchtfahrerin einen letzten Coup zu landen. Na, wenn das keine Standardstory ist, weiß ich auch nicht.
Das kommt auf die Liste, ich hab Bock.
Ja, genau. Ein französischer, schräger, aufregender Film von Leuten, also Genre, Action, Kriminal, Komödie und das beste Genre finde ich ja immer Französisch.
Immer Isabella Gianni, die habe ich ja ewig nicht gesehen. Geil.
Na, siehst du mal. Dann haben wir das, schauen das zur nächsten Woche. Und ja, mir bleibt dir zu danken, dass du eingesprungen bist und dass du hier warst und dass du so viele schöne Themen mitgebracht hast.
Ja, immer gerne. Hat mir wie immer großen Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
Heute habe ich übrigens nochmal mit Stefan geschrieben, der ja eigentlich diese Woche hier mal wieder auftreten sollte. Das Wespen-Internet hat es immer noch nicht geschafft. Die Telekom hat jetzt überbrückungsweise irgendwie da mit Mobilfunk-Dingen ausgeholfen. Das kann er alles irgendwann mal selber erzählen. Sehr Aber er meint, es performt nicht mal bei einer Teams-Sitzung und deshalb wollte er das hier heute auch gar nicht erst ernsthaft versuchen. Das hätte wahrscheinlich so ähnlich geendet wie unsere Kämpfe letzte Woche. Ich weiß nicht, hast du letzte Woche die Sendung schon gehört?
Habe ich gehört. Es wurde über einen gescheiterten Aufnahmeversuch gesprochen.
Ja, ich war auch akustisch zwischendrin mal so ein bisschen am Knistern und so weiter. Hatten da auch Unterbrechungen, die ich rausgeschnitten habe, die man, glaube ich, in der Sendung jetzt gar nicht mehr hört. Aber man hört das Knistern vor und nach diesen Wiederverbindungsversuchen. Ja, die Jule ist da irgendwie irgendwelche Probleme mit Studiolink reingelaufen, die wir so bisher noch bei keinem anderen Gast hatten. Und
immer was Neues, ne?
Es ist immer was Neues und heute hatten wir ja auch hier eine Sache, die wir jetzt, die Hörer jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr hören werden, weil wir es rausgeschnitten haben werden, wenn das am Ende gesendet wird. Aber manchmal hat man das so, dann zieht das irgendwie rum. Und von daher wahrscheinlich vom Stefan eine weise Entscheidung, jetzt hier nicht zu versuchen, über 5G irgendwie, oder wenn es überhaupt 5G ist, am Ende ist es dann irgendwie nur LTE oder sowas. Aus dem Keller oder ich weiß nicht, wo er sitzt, hier teilnehmen zu wollen, das wäre wahrscheinlich dann auch nicht schön geworden. Mal gucken, wie die Story weitergeht, wenn er wieder Internet hat und wann er hier wieder auftaucht. Nächste Woche jedenfalls Becky, wir gucken die Binnen, Voleuses. Unser fantastisches Französisch reicht nur bis dahin. Tut mir leid. Alles klar. Danke dir, Jan. Und
ja, danke auch.
Danke euch da draußen fürs Zuhören. Nächste Woche gerne wieder einschalten. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.